Radcliffe Hangers. Wir gucken alle Daniel Radcliffe Filme. Radcliffe Hangers. Radcliffe Hangers.
Ich bin übrigens Leon. Warum guckt mich bei deinem Skype der Joker an? Und bist du das oder ist das ein anderer Joker?
Das bin ich. I'm the Joker, Baby.
Das ist ein Cosplay.
Nein, kennt ihr nicht das Video?
I'm the Joker, Baby? Letztes Mal gezeigt hast. Ich glaube, da haben wir sogar in der Folge eine Anspielung drauf und kein Mensch versteht
es. Ich glaube, Leon hat zweimal drauf angespielt und ich weiß immer noch nicht, was es ist.
Es ist halt witzig, weil in der Folge sagst du, Leon, zweimal
Joker, Baby.
Und wir haben aber, glaube ich, am Anfang nicht drauf, woher das kommt.
Völlig ohne Erklärung. Wie viel ist in Swiss Army Man? Sollen wir es Epi erklären oder soll es ein Geheimnis bleiben?
Ich fand es einfach nur weird, aber naja.
Es ist so ein Typ, der macht so ein Theaterstück und da spielt er den Joker. Und dann hat er das hochgeladen und er ist halt sehr überzeugend darin, den Joker zu spielen. Und Jared Leto hat sich da sehr viel von abgeguckt.
Ich glaube, Leon spricht gerade mit Ironie. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber okay. Und damit, hallo und herzlich willkommen bei den Radcliffe Hangers. Dem ersten und seit 25 Folgen besten Podcast über Daniel Radcliffe im Internet.
Bis jetzt.
Wir gucken uns durch die gesamte Filmografie von Daniel Jacob Radcliffe. Ich bin euer Gastgeber, Henny.
Warum sagen wir nicht eigentlich diese drei Namen getrennt? Das wäre doch total genial, wenn du Daniel, ich Jacob und Epi Radcliffe sagen würde.
Ich sag Daniel, du sagst
Jacob.
Hi, ich bin Leon.
Das war okay, ich bin Alko, es tut mir leid. Aber das seit 25 Folgen unser Jubiläum und ich habe noch nie darüber nachgedacht. Das wäre richtig gut eigentlich. Nächstes Mal.
Stimmt. Ab sofort. Ja. Das ist die Folge, mit der sich alles ändert.
Wenn wir uns in einem Monat noch daran erinnern können, dass wir das abgesprochen haben.
Wahrscheinlich nicht. Es ist eine besondere Folge. Es ist die 25. Folge. Es ist eine Folge über Swiss Army Man, den besten.
Das hätten wir doch jetzt auch wieder sagen können.
Swiss.
Army.
Swiss. Man.
Klappt hervorragend. Und es ist nicht nur eine besondere Folge, weil wir über einen besonderen Film sprechen, sondern weil wir besondere Gäste haben. Von den Cinemines haben wir heute Leon.
Moin.
Und zum ersten Mal dabei Kim Cinemines.
Das bin ich.
Ja, hallo ihr beiden. Schön, dass ihr da seid.
Sollen wir machen, dass wir bei der 50. Folge zu 75% die Cinememes dabei haben? Also, dass es immer einer mehr wird? Ich glaube, es wird heute schon chaotisch genug.
Könnt ihr euch dann aussuchen, ob Thorsten oder Jana?
Ich finde, Leons Vater wäre auch mal ein Cameo wert.
Oh ja, das wäre gut. Das wäre toll.
Können wir noch tauschen? Also ich meine, wir haben jetzt erst am Anfang der Folge.
Ist dein Vater gerade da, Leon? Können wir noch?
Der ist da und der hat den Film gesehen.
Können wir den dazu holen mitten in der Folge?
Ich fände das sehr gut. Wir können das kurz reinschneiden, wie er den Film findet. Dann können wir das am Ende kurz aufnehmen.
Ja, gerne. Tatsächlich dafür, das zu machen, ja. Lass uns erst die Folge aufnehmen, weil es wird wahrscheinlich chaotisch genug. Aber lass uns am Ende eine Review von deinem Vater reinschneiden an diese Stelle.
Du hast doch Swiss Army Man gesehen. Ja. Kannst du da kurz sagen, wie du den fandest?
Fand ich witzig.
Mach mal gerade die Audio aus. Was fandest du denn daran witzig?
Dass der ständig mit der Leiche rumläuft. Wer macht denn sowas? Ja.
Kannst du noch was dazu? Nein?
Nee, das war's.
Okay.
Geil, genau. Das war Wahnsinn. Cool, nicht schlecht. Toll. Der Mann hat eine Meinung.
Ich kann es nicht fassen, dass er den Film so toll oder schlecht fand.
Dass er das gerade gesagt hat.
Spannend.
Ich habe erst nicht verstanden, was Epi tut. Wir sprechen heute über Swiss Army Man, einen ganz, ganz, ganz besonderen Film. Aber bevor wir das machen, müssen wir ein altes Radcliffe-Hangers-Ritual, ist es mittlerweile schon, abhalten. Kim, du bist jetzt ja das erste Mal dabei. Du musst, bevor du mitreden darfst, zwei Fragen beantworten. Und die erste ist, In welchem Film hast du Daniel Radcliffe das erste Mal in deinem Leben gesehen?
Ja, ich habe schon ein bisschen Lampenfieber, aber da kann ich jetzt auch nicht irgendwie besonders hervorstechen. Das ist die ganz langweilige Antwort, Harry Potter, der erste.
Ich hatte gehofft, wir haben mal eine andere Antwort. Wie hast...
sorry.
ja, und die zweite Frage ist aber natürlich, ist Daniel Radcliffe für dich immer noch Harry Potter oder ein Schauspieler darüber hinaus?
Daniel Radcliffe ist für mich tatsächlich mehr eine Persönlichkeit geworden als nur noch Harry Potter, weil ich ihn tatsächlich in den Rollen, wo ich ihn gesehen habe, ich habe ihn halt nur in den Harry Potter Filmen gesehen, dann ganz, 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 ganz lange gar nicht und dann als Zauberer bei Now You See Me 2.
Du hast ihn gesehen?
Den haben wir, ich bin mir ziemlich sicher, wir haben den im Kino gesehen, Leon und ich.
Ja, ich habe den nicht im Kino gesehen.
Okay, dann war das einer von den Tagen, wo du nicht dabei warst.
Ja.
Aber ist auch schon wieder länger her. Aber ja, da habe ich ihn das nächste Mal gesehen und dann bei BoJack Horseman, wie er sich selber spielt und dann bei Swiss Army Man und dazwischen gar nichts. Und das sind einfach so seltsame Rollen, alle, die alle so einfach darauf, also für mich alle auch nur darauf abgespielt haben, von wegen, haha, guck mal, das ist Daniel Radcliffe. Und der ist nicht Harry Potter, dass für mich Daniel Radcliffe, wenn er irgendwo auftaucht, ist es mehr so ein Joke von wegen, ha, guck mal, da ist Daniel Radcliffe und der macht das. Und der ist für mich also tatsächlich mehr eine Persönlichkeit geworden als dieser Schauspieler Harry Potter. Was aber jetzt total überhaupt nicht so schlecht sein soll, wie es vielleicht klingt. Also um die Frage zu beantworten, nein.
Moment, ich überlege gerade, wie das Sinn macht. okay, aber ja, wir reden ja nachher noch über sein Schauspiel hier, da würde mich interessieren, ob du das dann hier auch so siehst. Aber ich bin gerade ein bisschen begeistert, sonst guckt ja kein Mensch die Filme, die wir hier im Podcast gucken. Und jetzt habt ihr beide den Film gesehen, den wir als letztes gemacht haben. Könnt ihr kurz, und ich meine wirklich kurz, sagen, wie ihr den fandet?
Es ist wirklich schon so ewig lange her, also das war diese Phase, als wir diese Dauerkarte im Kino hatten und halt wirklich alles geguckt haben, was rauskam und das ist irgendwann alles zu so einem Matsch verschwommen. Also ich weiß noch, es war halt so ein Heist-Film mit Magie und ich fand ihn jetzt, also ich war nicht gelangweilt im Kino.
Okay.
Aber weil ich auch so Heist-Filme mag. Es ist jetzt nichts, wo ich, also offensichtlich nichts, wo ich gesagt habe, da bin ich nochmal hin zurückgekommen und den will ich nochmal sehen, aber ich war jetzt nicht so, dass ich lieber nach Hause wollte, anstatt den Film zu Ende zu gucken.
Okay.
Hat dich also nicht gestört, ihn zu schauen.
Ich habe den immer noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, warum, wie das rübergekommen ist, dass ich den gesehen habe.
Achso.
Ich find immer noch nur, dass der Now You Don't heißen sollte.
Ja, gut, das haben wir jetzt ungefähr 50 Mal in diesem Podcast besprochen. Wir müssen heute so ein bisschen on track bleiben, weil wir zu fünft sind und weil wir das Potenzial für Chaos sowieso schon haben, wenn wir zu dritt sind. Und wobei, vielleicht wird diese Folge auch 3 bis 5 Stunden, wer weiß das schon. Eiko, du hast uns...
Habt ihr eigentlich schon mal von unserem Podcast gehört?
also ich habe vor langer, langer Zeit, habe ich mal angefragt, ob ich bei Swiss Army Man featuren darf und dann wurde mir gesagt, nur wenn ich alle Folgen gucke und natürlich habe ich dann alle Folgen geguckt, also bin ich komplett up to date und cool. Finde euch ganz, ganz toll.
Sehr, sehr gut. Und es hat ja auch geklappt, ne? Also,
ja.
Soll keiner sagen, dass Korruption keine Ergebnisse liefert. Eiko, du hast eine Zusammenfassung von dem Film Swiss Army Man, den man, glaube ich, eigentlich auch schon in einem Satz zusammenfassen könnte. Aber was hast du?
In einem Satz, das würde ich gerne von dir gleich hören, Henny.
Okay, ja.
Ja, wir eröffnen auf einer einsamen Insel und treffen unseren Protagonisten Paul Dano, also unseren Protagonisten gespielt von Paul Dano, der sich das Leben nehmen möchte an einem Strick. Aber kurz bevor es soweit ist, entdeckt er einen Körper, der an den Strand geschwemmt wird, gespielt von Daniel Radcliffe. Dieser Körper scheint erst nur tot zu sein, hat aber starke Flatulenzen. Und ich bin mir sicher, wir werden in diesem Podcast wahrscheinlich viele Synonyme hören für Flatulenzen.
Der furzt.
Und eine Minute später reitet Paul Danos Charakter auf Daniels Körper mit den Flatulenzen über den Pazifik zurück in die Zivilisation. Und dort angekommen, erwacht Daniels Körper immer mehr zum Leben. Er fängt an zu sprechen und sein irrigierter Penis weist Hank den Weg.
Meine Einsatzzusammenfassung wäre gewesen, Danny Radcliffe spielt eine furzende Leiche mit einem magischen Penis. Dann weiß man schon ungefähr, was das für eine Art von Film ist. Ihr beide, ich übergebe wieder an unsere Gäste, habt diesen Film in einer Sneak-Preview gesehen, ohne zu wissen, dass es ihn gibt vorher. Habe ich das richtig verstanden?
Genau. Das ist genauso richtig.
Wie war das?
Es war eine magische Nacht. Der Kinosaal war sogar ziemlich voll, oder?
Am Anfang war er voll, ja.
War Leon denn wirklich dabei?
Ich war da. Ich habe den gesehen und ich war körperlich.
Ich weiß nicht, ob ich dabei war, jetzt wo was sagen, ne?
Nee, aber da waren alle am Anfang so ein bisschen so, das sieht ja ganz interessant aus. Weil, weiß nicht, vielleicht verbinden viele Leute das so mit Castaway und das Intro war ja auch ganz cool mit dem Text auf dem Schiff und so. Das war ja so ein Textcrawl wie bei Star Wars, nur in gut. Und dann sahen alle Daniel Radcliffe so als Leiche und waren so, interessant. Und ich glaube, als er dann angefangen hat zu furzen, da sind die ersten Leute rausgegangen.
Ja. Direkt am Anfang.
Ja, direkt am Anfang. Und es war wirklich, also wir waren in vielen Sneaks und in vielen Sneaks sind viele Leute rausgegangen, aber das war wirklich mit Abstand der Film. Also das Kino war halt wirklich höchstens noch halb voll am Ende und es war voll am Anfang. Also und es sind wirklich, ja, es wurde, je länger es dauerte und je mehr er gefurzt hat, also bis die Namen von den Schauspielern on screen waren, hatten schon ein Drittel das Kino verlassen.
Also ich würde auch sagen, bei der Title Card, als er dann Daniel Radcliffe's Leiche als Motorboot mit einem Furzantrieb durchs Meer gefahren hat, da sind am meisten Leute rausgegangen.
Okay. Ja,
unglaublich. Und, aber gleichzeitig war, als der Film vorbei war, haben die noch da waren, haben halt das Kino wirklich mit einem Lächeln verlassen. Und es haben sich halt auch überall Leute unterhalten darüber und so und von wegen, ja gut, dass wir geblieben sind. Also es war wirklich das geteilteste Publikum, das man sich vorstellen kann zu so einem Film.
Und ihr wart in der zweiten Gruppe, nehme ich an.
Wir haben den Film nicht gesehen, darum wollten wir unbedingt beim Podcast dabei sein.
Okay.
Also ja, wir haben den bis zum Ende gesehen und fanden ihn beide ziemlich gut.
Wie ist es bei uns? Wie ist es bei Epi Aiko? Wie habt ihr diesen Film gesehen?
Ich frage ihn einmal kurz. Also Kim und Leon, ihr seid ja häufiger in der Sneak. Oder zumindest gewesen, aktuell geht's ja nicht.
Damals.
Seid ihr denn schon mal aus der Sneak rausgegangen, würde mich interessieren. Ja. Oder seid ihr mehr die Leute, die sagen, nee, wenn wir uns da schon hinsetzen und das Geld bezahlt haben, dann bleiben wir auch sitzen und warten ab, ob es nicht doch noch gut wird.
Man muss sagen, wir haben da diesen, da gab es ja so, also gibt es immer noch so eine Flatrate, so eine Karte, da kann man sich alles angucken. Und da sind wir oft in Filme reingegangen und ab einem Jahr haben wir uns dann irgendwann gesagt, komm, eigentlich müssen wir unsere Zeit nicht verschwenden und irgendwelche Filme zu Ende gucken, wo wir die Hoffnung aufgegeben haben. Und dann ab einem bestimmten Punkt haben wir gesagt, komm, wir gehen jetzt auch mal nach Hause, wenn Filme schlecht sind.
Hattet ihr denn jemals das Erlebnis, dass dann ihr aus dem Film rausgegangen seid, wo ihr nachher gelesen habt, dass der doch ganz großartig sein soll?
Nein.
Wir haben es auch, also tatsächlich, so die lustigsten Sachen waren dann am Ende, also wir haben es jetzt nie irgendwie so gemacht von wegen, oh, ist ein deutscher Film, wir gehen jetzt oder so, sondern schon auch reingeguckt. Und es war dann aber am Ende so, dass, also zumindest, ich kann mich noch dran erinnern, bei Romcoms ganz oft, dass dann gesagt wurde, ja okay, wenn jetzt das und das im Film passiert, dann gehen wir, weil dann wissen wir sowieso, wie der Film endet. Ja. Und ja, wenn das halt der Fall war, dann, also ist halt, Sneak war auch immer um 11 Uhr nachts und dann noch, ne?
Wie viele
und was noch nach?
Ja, ja.
Wieder zurück, ne?
Musst du uns jetzt so doxen?
Das ist nervt. Wie viele Filme habt ihr pro Woche geguckt schon derzeit?
Mittwochs war immer Kinotag.
Ja.
Und dann haben wir zwei Filme geguckt. Und manchmal sind wir dann noch am Wochenende noch in ein oder zwei Filme gegangen. Manchmal haben wir auch am Sonntag drei Filme geguckt. Das war dann aber dann auch, das war dann kritisch.
Ich glaube, es waren in zwei Jahren 380 Filme bei mir.
Oh, ich habe einen sehr großen Stapel Kinokarten.
Ja, ich habe die Karten habe ich auch noch alle.
Wahnsinn. Was waren die, wo ihr rausgegangen seid? Irgendwas Bekanntes dabei, oder?
Nein, es waren einfach die ganz generischen Romcoms, die zu klein waren, weil sie es nicht ins Hauptprogramm reingeschafft haben. Oder, es tut mir leid, eigentlich waren es bei mir nur Romcoms. Ups.
Bei Mother wollte ich sehr, sehr gerne rausgehen, weil der Film mich gestresst hat, aber es wurde mir nicht erlaubt.
Welcher, der mit Ausrufezeichen oder der ohne?
Der mit Jennifer Lawrence?
Ja, der mit Ausrufezeichen. Ich versuche, seit der raus ist, Epi und Eiko dazu zu kriegen, den zu gucken, aber...
Nein, guck den
nicht. Hab ich nicht mitgekriegt, Henny.
Ja, Mann, ey. Das ganz, ganz, ich kann mich nur an eine Sneak-Sache erinnern, wo ich mit Eiko mal war.
Jo, ich
und
auch.
Da kam, weißt du noch, Gianni und die Frauen?
Ja.
So ein italienischer Film mit einem Typen, der war so ungefähr 45. Und es ging um ihn und seine Mutter und er hatte immer so, hat Frauen getroffen oder so.
Es war richtig
so schlecht,
merkwürdig,
dass es schon wieder gut war.
Ja, das stimmt. Es hatte irgendwie, es war irgendwie sympathisch, aber es war auch ein bisschen belanglos. Aber ja, es hat trotzdem Spaß gemacht, den zu gucken.
Es war schön, dass wir das so selten gemacht haben, dass wir gedacht haben, wir können jetzt ja nicht einfach wieder gehen. Wir sind hier extra nach
genau.
gefahren. Über die Art, die ich von
aus. Wie lange seid ihr so ungefähr gefahren, nur dass ich mal so ein Bild habe?
Nur 20 Minuten, glaube ich.
Ah, okay.
Immer mit 180 natürlich. Okay, wer hat sein Handy an?
Handy?
Ja. Aber da will das ja sowieso
ey, das darf doch nicht wahr sein.
Aber ich würde das gerne so stehen lassen als Werbung für Sneaks. Also ich fand das auch total genial. Ich war nicht oft in der Sneak, aber ich habe zum Beispiel Inception in der Sneak gesehen, ohne zu wissen, dass es den gibt und was das überhaupt ist und so weiter. Und ich war so, der Film hat mich einfach irgendwie komplett überrascht und ich war komplett überfordert und habe einfach nur die ganze Zeit mit dem Dauergrinsen da gesessen und fand es Wahnsinn. Also,
ich habe Inception auch ohne Vorwissen gesehen und das war, glaube ich, eine meiner Lieblingskinoerfahrungen überhaupt.
Bei mir auch, auf jeden Fall, ja.
Das ist ja auch eine ähnliche Art Film wie dieser hier.
Aber
dem Blick auf die Uhr würde ich tatsächlich in diesen Film einsteigen wollen.
Schade, ich wollte so gerne noch fragen, ob ihr die Zeit vermisst oder ob ihr euch denkt, es war ein bisschen verrückt, so viele Filme zu gucken.
Also,
Also es war eine schöne Zeit, aber ich glaube, es ist auch schön, dass wir es so abgeschlossen haben jetzt und das Kino jetzt wieder was Besonderes ist, wo man nur reingeht, wenn man es auch sehen will und nicht einfach quasi der zweite Fernseher, der nur halt eine halbe Stunde vom entfernt ist.
Gerade im Moment, wo man ja überhaupt nicht rein kann. Ne? Das,
das ist ja
nochmal noch besonderer. Okay, Kontext. Swiss Army Man ist ein Film von zwei Regisseuren, nicht von einem. Und zwar von den Daniels. Keiner davon ist Daniel Radcliffe, sondern Daniel Kwan und Daniel Scheinert. Es ist ihr erster Spielfilm. Die beiden sind bekannt als Musikvideoregisseure bis 2016, bis dieser Film rauskommt. Haben 2010 überhaupt angefangen, Filme zu machen und machen erst ein paar Kurzfilme. Und dann 2011 beginnt quasi die Musikvideokarriere der beiden. Sind auch, glaube ich, direkt das erste Mal für einen MTV Music Video Award mit ihrem allerersten Video nominiert. Mit Simple Mars von Manchester Orchestra. Und am bekanntesten sind die beiden vor diesem Film für das Video für Turn Down for What. Habt ihr mal die Musikvideos von den beiden gesehen?
Ich glaube nur das für Turn Down for What. Und das ist...
Können wir bitte jedes Mal sagen, Turn Down for What?
Bitte.
Ja, also ich finde die beiden auch mega genial. Ich kannte die Kurzfilme tatsächlich vor Swiss Army Man.
Und, welche kanntest du?
Das mit der Taschenschlägerei, das mit den Kartoffeltaschen, viel mit Taschen, das mit dem spitzenden Ehemann.
My best friend's sweating.
Sweating, genau. Und ich fand die so unglaublich genial und so einfallsreich. Und ich finde, man sieht auch, wenn man diese Kurzfilme guckt, also sehr, sehr empfehlenswert, man erkennt auch sofort ihren Stil, Effekte zu machen. Also es sind irgendwie sehr viele Parallelen zwischen den Kurzfilmen und Swiss Army Man, wie so Spezialeffekte zum Beispiel aussehen. Die Art und Weise ist irgendwie sehr gleich.
Genau, irgendwie in fast jedem Kurzfilm oder in jedem Musikvideo machen die irgendwas Besonderes, Verrücktes mit Spezialeffekten, was du noch nie gesehen hast. Also bei Turn Down for What ist es der tanzende Penis? Oder ist Es ist vor allem der Penis, der da tanzt.
Also, es gibt auch tanzende Brüste.
Ja, stimmt. Das sind die Brüste, die den Tisch zerschlagen.
Aber wisst ihr, was ich meine? So die API zum Beispiel im Turndown for What Video, Leute durch die Böden krachen.
Ja, ja.
Ist irgendwie sehr so gefilmt und gemacht, wie, wie bei Swiss Army Man meinetwegen Daniel Radcliffe diese Krücke aus seinem Mund schießt. Also irgendwie ist alles, was sie bis dahin gemacht haben, ist so eine, oder Swiss Army Man ist die Kulmination von allem, was sie vorher gemacht haben, inklusive tanzender Penisse.
Und tanzender Toter. Ich habe mir alle Musikvideos von denen angeguckt hierfür. Habt ihr von Foster the People Houdini gesehen?
Nee.
Es ist richtig geil, weil es ist ein Musikvideo, es fängt an wie ein normales Musikvideo, die Band steht auf der Bühne und spielt gerade und Musikvideo, Kamerashots. Und dann stürzt die Bühne ein und die ganze Band stirbt. Und dann ist das Video, wie sie diese Leichen so, so bearbeiten, dass es so aussieht, dass sie ihr Konzert noch machen können, dass es so aussieht, als wären sie noch lebendig. Auch für diesen Film wichtig. Und irgendwie, also es ist total irre, sich diese Videos anzugucken, weil die, die starten total groß. Weil das allererste Musikvideo von denen, da machen sie es einfach, dass das ganze Video sich darum dreht, dass ein Autounfall ist und ein Truck durch die Luft sich dreht. Wer schon mal Filme gemacht hat, das ist nicht so einfach zu machen. Weiß man, wenn man schon Filme gemacht hat. Und sie drehen, machen das Ganze.
Hä, woher weißt du das?
Weißt du nicht mehr? Wenn es einfach zu machen wäre, hätten wir das schon gemacht, würde ich sagen. Und Leon und Kim wahrscheinlich auch schon. Nee, und das ganze Video ist dann darum gedreht, dass der Protagonist dann sich an seine Kindheit erinnert und dann kommt aber immer wieder dieses Drehen von dem Auto in diese Erinnerung rein, weil er immer noch in diesem Auto ist. Und oh, es ist total irre. Und es, quasi jedes dieser Videos hat irgendeine total geniale Idee und irgendeinen total genialen Effekt. Am erfolgreichsten ist Turn Down for What. Das war ein Viral Hit, wie man so schön sagt. Und dann 2014, 15 irgendwann fangen die beiden damit an, an Swiss Army Man zu arbeiten. Ich habe leider nichts darüber gefunden, wie genau das angefangen ist. Aber die kriegen beim ganzen Dreh auch direkt schon, beziehungsweise in der Vorbereitung schon Unterstützung. Die kriegen Förderung von Sundance, sind in den Sundance-Workshops, die es für Indie-Filmemacher gibt. Die kriegen vom Dolby Institute eine Förderung, weil denen das Skript, beziehungsweise nee, weil denen der Rough Cut so gefallen hat, dass sie den Film in Dolby Atmos mischen können und technische Hilfe dafür kriegen, umsonst, weil alle irgendwie an dieses Skript glauben. Dass auch Paul Dano und Daniel Radcliffe und Mary Elizabeth Winstead, quasi die drei einzigen Schauspieler in diesem Film, auch total schnell Ja zu sagen. Und das ist eigentlich schon der ganze Kontext. Musikvideoregisseure, erster Spielfilm, Förderung, das Skript überzeugt so viele Leute, dass große Schauspieler wie Paul Dano und Daniel Radcliffe tatsächlich direkt zusagen und die diverse Unterstützung von Dolby, von Sundance bekommen. Und jetzt sind wir in der ersten Szene. Und Daniel Radcliffe furzt.
Der Anfang war schon so geil, finde ich. Und ich liebe das, wenn so im Film quasi das nicht digital eingeführt wird, sondern dass so, man so die ersten Sachen so lesen kann, so in echt quasi. Da sind ja so Müllschiffchen und so, die auf dem Ozean treiben und ganz subtil den Background von dem Charakter erzählen. Jedenfalls,
ja.
Man sieht halt diese coolen, diese so Schiffchen, wo dann draufsteht, dass ihm langweilig ist, dass er mit einem Boot verunglückt ist. Ich finde diesen Anfang, es gibt so ein paar Filme, die einfach richtig geil anfangen. Jurassic Park ist zum Beispiel so ein Film, der innerhalb von 5 Minuten alle Figurenkonstellationen erklärt, zeigt, dass der eine Typ eher so der Pragmatiker ist, weil er sich nicht vernünftig anschnallen kann und dann Knoten macht und so. Und dieser Film macht das auch so. Du hast in den ersten paar Minuten ist alles klar.
Und entweder du hast den Film dann oder du liebst ihn. Wann war für euch der Moment, wo ihr angefangen habt, den Film zu mögen tatsächlich?
Also bei mir war es der Moment, wo er sich umbringen möchte und so ein bisschen so sich so ein bisschen Würde dabei geben möchte und halt so dieses Lied summt, so als wäre es so ein bisschen was Feierliches und dann Radcliffe am Strand liegt und rumfurzt und die ganze Stimmung versaut. Das fand ich großartig.
Bei mir war es, als dieses Vokalisieren losgeht, dieses ba 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 und er auf Daniels Körper zuläuft, ganz am Anfang und merkt, dass er sich durch die Flatulenzen durch das Wasser bewegen kann und dann einfach ein paar Sekunden später halt auf ihm fährt wie auf einem Jetski und dann die Musik so richtig ausbricht und die Musik richtig groß und breit wird und so euphorisch ist und er auch diese euphorische Flucht von der Insel schafft und diese Bilder dazu, wie er auf Daniel reitet oder fährt oder was auch immer, da hatte der mich, der Film, glaube ich, schon. Also, und dann ab da hat es eigentlich auch nicht wieder aufgehört. Kurz zwischendurch mal ein bisschen geschwankt, dass ich nicht so ganz sicher war, wo geht der Film jetzt hin, aber da hatte mich der Film eigentlich schon.
Das war bei mir die gleiche Stelle. Kim Leon?
Ja, also ich muss da ein bisschen konservativer rangehen, glaube ich. Also bei mir war es wirklich am Anfang immer so, dass es auch, wie er da sich selber umbringen will und von diesem Ding runterfällt aus Versehen und dann da am Struggeln ist. Das, also es waren immer so Witze drin und auch dass die Jetski-Sache, ich fand es halt witzig, aber es war trotzdem so, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Film für mich ist. Ich glaube, richtig überzeugt, sodass ich gesagt habe, okay, das gefällt mir und ich lasse mich jetzt darauf ein und das werde ich jetzt für den Rest des Films, werde ich da jetzt einfach nur staunen, war tatsächlich erst, als die Leiche angefangen hat zu reden. Das erste, okay, Buddy. Und ab da war ich dann komplett drin. Aber davor war es immer so ein bisschen, ja, finde ich das jetzt gut oder ist es mir dann doch irgendwie zu eklig und obszöner Humor?
Also, ich glaube, ich muss da Eiko komplett zustimmen, dass am Anfang das mit der, wenn er anfängt da mit der Musik und dieses ganze Gelupe und dass die immer, Musik immer mehr aufbaut und so stückweise und dann zusammen mit diesem Jetski-Moment, das war für mich, also obwohl es so obszön war und irgendwie dumm und kindisch, das war auch irgendwie ein schöner Moment.
Das Verrückte ist ja, was für ein schöner Film das ist, wenn man diese ersten 5 Minuten, wenn man auf der Seite des Films ist und nicht an diesem Punkt dann aus dem Kino geht.
Das Interessante ist ja auch, wie schnell Paul Danos Charakter akzeptiert, okay, das ist eine Leiche, aber die furzt und die kann sich durchs Wasser bewegen und die kann mich hier rausholen. Und wie schnell er diese Realität akzeptiert. Und ich glaube, es ist besser, wenn man als Zuschauer auch schnell die Realität dieses Filmes quasi für sich akzeptieren kann, weil man dann auch schneller drin sein kann im Film und schneller Spaß damit haben kann. Aber es geht halt sehr schnell. Und deswegen ist es vollkommen verständlich, dass viele Leute länger dafür brauchen und manche sich dann halt ein bisschen schneller verschlossen haben dem gegenüber.
Es ist schon darauf designed, dich zu testen in diesem Moment. Oder Leon, du wolltest.
Ich glaube, das loopt auch tatsächlich so ein bisschen wieder in die Bedeutung des Films vielleicht rein. Zumindest in die Bedeutung für mich, dass es da sehr darum geht, so sich für all seine Ekelhaftigkeiten und sowas zu akzeptieren und sich nicht dafür zu interessieren, was andere Leute von einem denken.
Ja, und dem Film ist scheißegal, was du denkst im Moment. Das ist, zeigt, das hier bin ich. Mag es oder nicht, geh raus. Der Film ist
wie ein gutes Date eigentlich, ne?
Inwiefern? Einfach am Anfang einmal laut furzen und dann...
Ja, du kannst auch ein Jahr lang zusammen sein und dich verstecken vor dieser Person.
Ah.
Und dann furzt du einmal rum und dann heißt es so, ich trenne mich von dir, ich verlasse dich, nehme das Kind mit. oder du furzt gleich beim ersten Date und weißt, okay, das ist was für länger, mindestens 2 Jahre.
Aber das ist wunderschön, dass du das sagst, weil das Furzen da ja quasi als Metapher für alles an Menschen gelten kann, was einem unangenehm ist, was potenziell eklig ist, was man lieber verstecken möchte. Insofern,
ja.
Wunderschön, wie du das gesagt hast. Wir können eigentlich direkt aufhören. Ich bin schon zufrieden.
Das ist die Message vom Film.
Ja, okay, fertig. diese erste Szene ist ja noch so viel mehr. Ihr habt ja gerade schon Paul Dano angesprochen. Wie großartig ist Paul Dano in diesen ersten 5 Minuten? Weil ich habe mir das diese Woche angeguckt und gedacht, okay, es ist irre, was er in dieser Szene alles schauspielern muss. Er muss so verzweifelt spielen, dass man glaubt, dass er sich umbringen würde. Er darf nicht zu verzweifelt sein, dass der Film nicht zu deprimierend und düster wird. Er muss gleichzeitig seinen Charakter einführen, also dass er nicht nur verzweifelt ist, sondern seinen Charakter als Charakter. Und er muss es glaubwürdig machen, dass er ein Mensch ist, der auf eine furzende Leiche zugeht und die sofort als menschlichen Jetski benutzt. Und das muss er alles in 5 Minuten schauspielern. Und ich finde, er kriegt das großartig hin. Also ich finde, um vorwegzugreifen, ich finde Daniel Radcliffe, Paul Dano in diesem Film beide wahnsinnig, wahnsinnig gut. Es ist, glaube ich, meine Lieblings-Daniel Radcliffe-Performance bisher, aber ich glaube auch nicht, dass sich das noch ändert bei dem, was noch kommt. Ich weiß es nicht.
Ja, er ist ja erst Anfang
30. Auf jeden Fall die einzigartigste.
Ja, gut, klar, nein, aber ja. Ich finde, es ist auch so, das ist jetzt, wobei Leon und Kim haben ja unseren Podcast gehört, das hier könnte eigentlich auch gut die letzte Folge unseres Podcasts sein, weil irgendwie alles, was so davor kam, auf diesen Film so ein bisschen zugelaufen ist. Habe ich das Gefühl für Daniel Radcliffe.
Ja, der Name wurde ja auch hin und wieder immer mal wieder gedroppt, so zwischen den Folgen.
Ja.
Aber liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hört nicht auf Henny. Das ist nur Hennys Zweckpessimismus. Es werden noch sicherlich großartige Folgen kommen.
Keine so gut wie diese. Nein.
Spätestens die 75. wo dann 8 Leute zu Gast sind.
Ja, auf jeden Fall.
Nur weil der Film nicht gut ist, heißt es doch nicht, dass die Podcast-Folge nicht gut geht. Da gibt es doch überhaupt gar keinen Zusammenhang.
Gar keinen.
Ich weiß ja nicht, wir hatten jetzt ja 3 wirklich schlimme Filme nacheinander und es ist echt schön, dass das jetzt, dass dieser Film jetzt kommt. Also
wir hatten auch eine richtig schlimme Rom-Com und hatten trotzdem eigentlich einen echt positiven Podcast, wo wir über alle anderen Filme geredet haben, die cool sind.
Ja. Nee, ich finde, also was Daniel so nach Harry Potter versucht, ist das, was hier endlich so komplett funktioniert, was so in den anderen Sachen davor so 60%, 70%, 80% funktioniert hat, dass er sich ein Indie-Projekt sucht, was nicht nur cool ist, sondern was wirklich so ein moderner Klassiker gleich wird und wo er einfach so perfekt für die Rolle ist, dass eigentlich kein anderer diese Rolle spielen könnte. Das hier ist, glaube ich, so die Rolle, die er gesucht hat nach
ich Harry Potter. Ich finde es aber... Also ja, es ist auf jeden Fall, aber es ist, weiß nicht, also so, wenn man immer so im Hinterkopf hat, dass es vielleicht so dieses Ziel gab, ich bin nicht Harry Potter, ich bin ein Schauspieler, der alles kann, aber das halt so möglichst publik zu machen von einem großen Publikum, weil das ist ja doch schon, obwohl es halt so ein moderner Klassiker quasi ist, könnte man es nennen, es ist ja doch schon ein Nischenfilm, also ich kenne wenig, also aus meinem Freundeskreis, wenn ich da irgendwen gefragt habe, hast du den schon mal gesehen, da war die Antwort eigentlich immer nein.
Oder ja mit dir.
Also es funktioniert auf jeden Fall sehr gut, aber ich glaube nicht halt so weltweit, dass also den.
Ja, also wenn man jetzt vom reinen Boxoffice ausgeht, hat dieser Film nur rund 5 Millionen eingespielt. Boah. Aber ich glaube, er ist langlebiger, weil ich habe tatsächlich mit Leuten schon über diesen Film gesprochen, die nicht Freaks wie wir sind und 380 Mal in 2 Jahren ins Kino gehen. Wobei, damit seid ihr noch krasser als wir drauf. Und die diesen Film kennen, weil die den mal auf Streaming-Plattformen gesehen haben und weil einfach so dieser eine Satz, Daniel Radcliffe spielt eine furzende Leiche mit einem magischen Penis. Leute probieren das aus. Leute gucken sich das an und denken, okay, was ist das für ein Film? Und einige mögen ihn dann auch. Ich glaube, dieser Film hat eine unglaubliche Langlebigkeit. Mehr als What If, mehr als Young Doctor's Notebook oder als so erfolgreiche Sachen wie Now You See Me 2 oder Die Frau in Schwarz.
Ja, Now You See Me 2 wird irgendwann vergessen werden. Das hier wird ein Kultfilm.
Zu ja. Sammy Man. Ich finde Schick einfach auch offensichtlicherweise halt so viel Liebe zum Detail im Film und so viel Herz einfach. Und ich glaube, das trägt sehr dazu bei, dass das passieren wird, dass der in Erinnerung bleiben wird.
Es ist halt wirklich der schönste Film über eine furzende Leiche, den es gibt.
Welche anderen Kandidaten fallen dir da so ein, Henny?
Ich habe nie Weekend at Bernie's gesehen. Hat das einer von euch mal geguckt? Das ist doch dieser berühmte Leichenfilm.
Ich habe da die Erkan und Stefan-Version von gesehen.
Es gibt eine Erkan und Stefan-Version von Weekend at Bernie's?
Ja.
Oh Gott.
Als Film?
Ich kann mich sehr, sehr vage dran erinnern. Aber ich glaube, als Kind habe ich aus irgendeinem Grund öfter Erkan und Stefan-Filme geguckt.
Oh Gott. Moment, es gab Erkan und Stefan. Ja, es gab Erkan und Stefan-Filme, ne?
Es gibt sogar einen, der wurde von Michael Bulli-Herbig gemacht.
Was?
Also, okay. Also entweder Swiss Army Man oder die Erkan und Stefan Version von Weekend at Bernie's.
Das ist natürlich ein schwieriger.
Welcher war der Film, wo sie so einen Typen in seiner eigenen Wohnung und er stirbt und dann ziehen sie ihm so ein Hawaii-Hemd an und machen eine Party?
Das ist Weekend at Bernie's.
Aber ist es das?
Das ist einer dieser Filme, die so oft irgendwo als Referenz auftauchen und ich habe den noch nie gesehen. Und also die Regisseure von diesem Film haben den auch nicht gesehen, die Daniels.
Genau, ich wollte es nämlich auch sagen, ja. Die sagen sogar noch im Commentary, da ist jetzt unsere Weekend at Bernie's Szene, aber wir haben den Film auch beide nicht gesehen.
Ja, was sorgt dafür, dass dieser Film funktioniert? Weil wenn man diesen Film beschreibt, ich glaube, wenn man diesen Film hasst und wenn man ihn liebt, man beschreibt ihn auf die gleiche Weise, nur die Tonart ist anders. Dann sagt man, ja, und dann benutzt der Daniel Radcliffe als Jetski. Oder, dann benutzt der Daniel Radcliffe als Jetski. Wie kann es sein, das habe ich mich beim Gucken häufig gefragt, dass dieser Film gut ist? Wieso funktioniert dieser Film so gut? Mit dieser Prämisse und der Großteil des Films, also fast die ersten 50, 60 Minuten, sind ja einfach nur zwei Typen in einem Wald, die ungefähr dreimal über Masturbation sprechen und über Furzen und über Kacke. Und wie kann es sein, dass dieser Film funktioniert? Wieso funktioniert dieser Film für euch? Was funktioniert an diesem Film für euch?
Ich glaube, das liegt stark daran, in welches Genre man das für einen selber reinpackt. Weil ich würde den Film jetzt tatsächlich so als so eine Art Bromance sehen, also zwei, ja, halt ein Kumpelfilm. Und einfach in den Vordergrund stellen, einfach diese Freundschaft zwischen Hank und Manny. Und ja, wobei Hank natürlich auch gleichzeitig so eine Art Mentoren- oder Vaterrolle annimmt und ihm da alles beibringt, aber sie gleichzeitig auch die besten Freunde sind und alles zusammen schaffen. Und dadurch werden die beiden und deren Interaktion einfach so sympathisch für mich, dass der ist jetzt halt eine Leiche, dass das so in den Hintergrund drückt. Und dass auch diese ganzen, also tatsächlich die ganzen, also alle Masturbationsgespräche und Peniswitze sind bei mir jetzt auch nicht gelandet. Aber die Comedy, die rückt dann tatsächlich auch in den Hintergrund, wenn man einfach guckt, wie toll die beiden miteinander umgehen und wie deren Freundschaft über den Film wächst.
Also ich muss auch sagen, dass das wahrscheinlich viel damit zusammenhängt, dass der Film sich selbst, also dass der Film irgendwie ehrlich ist. Dass da nicht irgendwie mit einem Augenzwinkern so, haha, das ist eine Leiche, aber die Pups, zwinker, zwinker. Wir wissen, wie dumm das ist und wir sagen es den Zuschauern, dass wir wissen, wie dumm es ist, sondern die spielen das einfach komplett ernst runter. Genauso wie die Wasserszene. Natürlich erschreckt man sich dann und alle sind, oh, was passiert da? Aber im Endeffekt wird das einfach nur ernst runtergespielt. Und da ist kein Deadpool, ich gucke in die Kamera und sag, hey, ist das nicht ziemlich schlecht und dumm? Und dann, es ist einfach, ich glaube, es liegt einfach daran, dass der Film ehrlich mit sich selbst ist. Dass man einfach sagen kann, okay, das ist irgendwie dumm, aber es ist auch irgendwie schön.
Die Wasserszene, wo Danny Radcliffes Leiche auf einmal Wasser spuckt, oder welche meinst du?
Ja, zum Beispiel.
Ja. Ja. Wir hatten, glaube ich, noch gar nicht gesagt, die Leiche hat magische Kräfte und ist ein Swiss Army Man und hat verschiedene Fähigkeiten, kann Wasser spenden und kann Eichhörnchen
magisch
erschießen.
Magisch hört sich aber irgendwie falsch an, finde ich. Ist ja nicht wirklich magisch.
Ja, es wird nie erklärt.
Einfach Superkräfte, würde ich sagen. Ja.
Das ist auch so ein Satz, man sagt, entweder sagt man total begeistert, es wird nie erklärt, oder man sagt, und es wird nie erklärt. Cinema Sin 20...
Ding,
Ding,
Ding. Leichen machen das nicht.
Also ich würde auch Leon mitgehen, bei der Ehrlichkeit. Also ich glaube, wenn man den Film komplett runterbricht, dann geht es ja eigentlich im Kern um einen Menschen, der die Hoffnung komplett aufgegeben hat oder die Hoffnung komplett verlassen hat, der die Menschheit hinter sich lassen möchte in Hank und der dann aber wieder neue Hoffnung schöpft. Und
er ist quasi lebensmüde, ne?
Ja, nee, total, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Neue Hoffnung schöpft und ja, dann auf einmal einen neuen Lebensmut auch bekommt. Und ich glaube, das ist was, mit dem sehr, sehr ehrlich umgegangen wird, über das irgendwie auch auf einer sehr, das wird so offengelegt, wie so eine Wunde, und in dieser Wunde, über diese Wunde wird so 90 Minuten lang offen gesprochen und offen mit umgegangen. Und ich glaube, das auf eine sehr ehrliche Art und Weise. Und ich glaube, das spricht jeden so ein bisschen an. So dieses Gefühl von, was ist mein Platz in der Welt und wie gehe ich mit den Regeln um, die in dieser Welt herrschen? Wo ist mein Platz?
Das sind auch so Sachen, über die man sonst halt, also die sonst sowieso nicht in Filmen sind, aber die man irgendwie kennt. So, okay, halte ich den Furz jetzt drinne? Oder lasse ich ihn raus und gucken mich die Leute dann an. Ja, dieser Film ist so unglaublich schön, ehrlich, offen. Irgendwie ist Manny auch so dieses perfekte Werkzeug, um diese offene Atmosphäre zu schaffen, weil durch diese ganze Situation suizidaler Typ und Leiche irgendwo im Nirgendwo, und die Leiche weiß nicht, wie das Leben funktioniert, und wird vom nettesten Schauspieler überhaupt gespielt, der total positiv ist. Das ist so total entwaffnend, dass man irgendwie gar nicht zynisch sein kann, wenn man im Kino geblieben ist.
Und Paul Danos weit aufgerissene Augen uns und sein Blick tragen ihr übrigens dazu bei. Man will ihm irgendwie auch so helfen. Man will, dass alles gut für ihn wird, so dass er überlebt und die Hoffnung, die er am Anfang des Films nicht hatte, nicht schon wieder verliert.
Übrigens, er hat, der Bart ist nicht echt in diesem Film und die Haare von ihm sind nicht echt.
Echt?
Das ist beides.
Ein echt künstlich. Schöner Bart.
Ja, ne? Er kann wohl keinen Bart in echt wachsen lassen.
Wenn er die, wenn er Sarah wird, dann sind die Haare auch nicht echt. Das ist eine Perücke.
Nee.
Ach, nee, Moment.
Ja, das ist...
Stopp. Aber eine Echthaarperücke, oder? Seine
echten Haare. Was jetzt, wo er Sarah spielt, oder?
Ja, genau. Ja. Und dann haben sie die halt abgeschnitten nach der Szene, und deswegen trägt er in den anderen Szenen eine Perücke. Ihr meint so wie bei Castaway, dass sie 60 Tage irgendwie Drehpause hatten, damit Tom Hanks abnehmen kann und sich Haare wachsen lassen kann?
Ja, das konnten sie sich hier nicht leisten. Die hatten 3 Millionen Dollar
Budget. 3 Millionen?
Das ist irre, ne?
Wahnsinn. Oh, Wahnsinn. Das ist auch immer schön, wenn man nicht selber alles recherchiert, sondern das wusste ich nicht. Unfassbar. 3 Millionen.
Und für 3 Millionen haben die ein...
Ist viel oder wenig?
Ist extrem wenig.
Das ist wirklich, also ich glaube, das ist wirklich unfassbar wenig.
Das ist, glaube ich, so viel wie der erste James Bond.
Was absolut vergleichbar ist mit 2015, wo dieser Film in 22 Tagen gedreht wurde.
Auch krass. Zahlen.
22 Tage?
Ja. Das ist wenig.
Okay, das wusste ich auch nicht.
Habt ihr schon mal einen Film gedreht?
Oder 28.
Habt ihr schon mal einen Film länger als einen Tag gedreht?
Am Stück?
Nee, also ich meine, haben sich bei euch Dreharbeiten schon mal länger als einen Tag hingezogen?
Ja.
Bei welchem Film?
Bei allen.
Okay. Ja, bei allen. Es ist meistens so ein Wochenendjob.
Ach so.
Oh, außer The Essence of Comedy, den haben wir tatsächlich an einem Tag gedreht. Oh, und Bennett, den haben wir auch an einem Tag gedreht.
Das sind tatsächlich
vier. Aber das sind beides...
Was war der längste Dreh?
Ich
glaube, Eike und ich haben mal 10 Stunden an einem Film gedreht, wo wir zu zweit in einer Wohnung waren. Das war unser Swiss Army Man Moment. Und am Ende wurden wir rausgeschmissen, weil wir zu lange gebraucht haben.
Oh nein.
Das war nicht unser Haus, in dem wir gedreht haben.
Welcher Film war das denn?
Der Teppichfilm. Staubfänger.
Ich kann mich nicht erinnern.
Der ist auch nicht online einzusehen. Also.
Wir laden den gleich hoch, dann könnt ihr euch den angucken.
Ah, cool.
Es sind übrigens 24 Tage gewesen. Ich habe es nochmal nachgerechnet. 24. Ist trotzdem,
das ist echt wenig. Haben sie aber auch wenig. Tierisch effektiv gedreht. Also wenn ich darüber nachdenke, dass wir... Also ich habe das Gefühl, wenn wir drehen, dann drehen wir meistens alles an einem Tag, außer es ist ein Musikvideo. Und dann brauchen wir aber wirklich auch den ganzen Tag für einen 5-minütigen Film, sind am Ende total fertig und haben einen Tag für 5 Minuten gebraucht. Der Film hier dauert irgendwie circa 100 Minuten und die haben den...
Und es wird immer dunkler. Und es wird immer
dunkler im Film. Und den Film hier haben sie in 20 Tagen gedreht, das heißt 20 mal 5 sind 100 Minuten, also müssen die so unglaublich effektiv gedreht haben, also weil wir haben ja auch dann, also oft auch ohne professionelles Licht und so weiter gedreht. Ich bin auf jeden Fall sehr beeindruckt.
Und halt für die 3 Millionen hast du einen Bär in diesem Film, du hast diese ganzen wahnsinnigen, aus Schrott gebauten Sets in diesem Film. Das Ganze ist an einem Dutzend Drehorten gedreht worden, obwohl es nicht so aussieht. Das sind ein Dutzend verschiedene Wälder. Und also ich glaube, Paul Dano und Directive müssen für eine sehr kleine Gage gearbeitet haben, damit das überhaupt möglich war. Mhm. Das ist so irgendwie das Einzige, wo sie quasi sparen an Schauspielern in diesem Film. Weil es, Spoiler-Alarm, nur 3-4 Schauspieler überhaupt in diesem Film gibt, außer Daniel Radcliffe und Paul Dano.
Ja, und ganz vielen Statisten, ne, muss man jetzt auch mal sagen.
Das sind 7 oder 8 am Ende, das sind gar nicht so viele.
Also ich habe gezählt, im Abspann stehen 10 Schauspieler.
Ja. Ja, es gibt viel, was diesen Film besonders macht.
Vielleicht sollten wir noch ganz kurz zur Zusammenfassung hinzufügen, wenn ihr den Film nicht gesehen habt, dass Daniel Radcliffe's Charakter heißt Manny und diese Superheldenfähigkeiten, die er hat, die werden halt immer elaborierter und die helfen halt Hank immer aus jeglichen Situationen raus. Und Paul Dano kommt so mit der wirklichen Zivilisation, also wirklichen Menschen, immer näher. Das vielleicht noch also als Brücke zum Rest des Films. Mhm.
Ja. Er ist halt, also vom Plot her ist es leicht zusammenzufassen, weil es ist erstmal 2 Leute im Wald für wirklich sehr lange, die dann halt da verschiedene Sachen bauen und Gespräche führen. Und dann kommt quasi ein Bärangriff und dann kommt die Rückkehr in die Zivilisation und das war der Film. Und trotzdem ist es der, oder gerade deswegen ist es der Wahnsinn. Sollen wir eine Münze werfen? Womit wollen wir starten? Musik, Effekte, Schauspieler, Story, Regie.
Ich finde, der hat auch echt eine gute Struktur, der Film.
Anders als dieser Podcast.
Ich gucke die ganze Zeit auf die Struktur drauf für diese Folge.
Das Witzige ist also ja auch, dass wir dir am Anfang lauter Stichpunkte genannt haben und nur du hast die vor dir. Ich habe alle wieder vergessen. Ja, sorry, Kim.
Also Effekte und Schauspieler hängen ja ganz, ganz nah zusammen, weil ja Daniel Radcliffe auch als Puppe eingesetzt wurde in ganz wenigen Stellen. Also würde ich erst vielleicht mit was anderem anfangen.
Musik. Die Musik. Soll ich einfach mal Musik sagen? Weil, ich weiß nicht, auf was habt ihr diesen Film geguckt? Hat irgendjemand den auch auf der Blu-ray geguckt?
Ja, ich.
Hast du
mit
das?
Und ohne Audiokommentar.
Hast du auch die dritte Möglichkeit auf der Blu-ray entdeckt, wie man den Film gucken kann?
Ich hab's extra, wie man gucken kann. Ich hab's abfotografiert, die Vertonung, dass man's gucken kann mit Film ohne Musik mit Intro.
Genau, du kannst den kompletten Film auf der Blu-ray ohne Musik gucken, weil die Regisseure selber sagen, dass der Film ohne Musik völlig verstörend und kacke ist. Und sie sich deswegen gesagt haben, wir machen das als Bonus-Feature.
Geil.
Du kannst dir diesen Film komplett ohne Musik angucken, aber mit allem anderen.
Oh Gott.
Weil die Musik richtig besonders ist. Die Musik ist von... Wie heißt das Ding? Manchester Orchestra heißt die Band, ne? Mhm. Die den Soundtrack gemacht haben. Das ist ihr erster Filmscore. Die kannten die Daniels und haben, nachdem die Daniels ihnen das Skript geschickt haben, direkt am nächsten Tag eines der Lieder geschickt. Kim, weißt du noch welches?
War es das Popcorn-Lied?
Das kann sein. Eines der
ich
Lieder.
Ich glaube es.
Ja.
Ich glaube, es war das, weil sie noch gesagt haben, das wurde dann ja so quasi die Hymne des.
Yeah.
Films und wurde halt wirklich eins der ersten, was so kam. Ja. Ich glaube, es war das, aber ich bin mir auch nicht zu 100% sicher.
Und es ist, ja, es, entweder das, auf jeden Fall waren die so begeistert von dem Skript, wie irgendwie viele Leute in diesem Erschaffungsprozess, und haben den dann, bevor der Film überhaupt gedreht wurde, fast den gesamten Score aufgenommen schon. Und so, dass sie den beim Dreh abspielen konnten in Szenen, zum Beispiel in der Szene, wo Paul Dano da auf Daniel Radcliffe Jetski fährt.
Das ist genial. Es gibt ja diesen blöden Effekt, dass du vorläufige Musik benutzt zum Schneiden und auch zum Drehen und dann darauf hängen bleibst.
Das haben sie hier fast nicht gemacht, außer am Ende, wo wir am Ende zu kommen. Da haben sie aber, das dürfte Epi freuen, unter die letzte Szene hatten sie ursprünglich die Musik aus dem König der Löwen gelegt.
No.
Ja, und es ist total ungewöhnlich, dass du vor einem Shoot schon die ganze Musik hast. Und dieser, ja, wie soll man diesen Score beschreiben? Ich bin derjenige von uns, der, glaube ich, am wenigsten sich mit Musik auskennt. Also am wenigsten qualifiziert, um darüber zu sprechen.
Ich habe auch keine Ahnung von Musik. Aber wenn ich das irgendwie...
Das ist halt alles A Cappella-Musik. Das ist halt so geil.
Ja, also es kommt auch irgendwie alles aus... ist quasi alles aus der Perspektive von Hank. Und es kommt quasi alles aus seinem Kopf. Und viele von den Liedern sind auch einfach nur an den Liedern angelehnt, die er kennt. Oder die in seinem Kopf festhängen. Zum Beispiel die Version von Cotton Eye Joe ganz am Anfang. Oder wenn da irgendwie das Jurassic Park Theme mit reinspielt, das ist... Das spielt quasi alles aus Hanks Perspektive, die Musik.
Welches Lied ist denn dieses I'm Crazy?
Das ist komponiert dafür. ich dachte auch, das wäre irgendwie... Das klingt so ein bisschen wie Moonlight von Cats.
Ja, irgendwie so habe ich nämlich auch gedacht,
aber dass es irgendwie sowas ist.
Es ist es nicht.
Das ist echt original? Ja, also der Score ist ja komplett, also erstmal A Cappella oder halt irgendwie mit dem menschlichen Körper gemacht. Oder es gab die Regel, da haben die Musiker gesagt, wenn ihr nicht merkt, dass das gerade nicht A Cappella ist, dann dürfen wir es drin lassen. Und dann ist irgendwie so an ein, zwei Stellen so ein bisschen Piano, so ein bisschen Bass drin, ne? Aber sonst komplett A Cappella.
Es hört sich halt an, als wäre das auch, als hätte man das so mit leeren Plastikflaschen oder sowas machen können. Ja. So ein bisschen so Perkussion und so.
Ja.
Das finde ich so geil an dem Film. Genau, dass es so ein Mischmasch aus seinen Erinnerungen irgendwie ist und so eine Wiedergabe, so ein bisschen wie so beim so ein stille Postprinzip irgendwie auch, dass sich dann da so was Eigenes draus entwickelt. Und dass es so wirkt, ja, als könnte es alles in dem Moment in seinem Kopf passieren.
Und es ist ja auch eingesungen von Paul Dana und Danny Radcliffe, das hatte ich noch
vor. Die auch wirklich schöne Singstimmen haben, finde ich. Also.
Ja, die das aber auch vorher noch nie gemacht haben, meine ich. Wobei, nee, Radcliffe hat am Broadway ein paar Stücken mitgespielt, aber noch nie in einem Film.
Ja, der Soundtrack hat auf jeden Fall eine sehr, ich finde, so eine, wie sagt man, ätherische, spirituelle Qualität.
Ja, es ist einfach geil, magisch. Wir reden immer über diese Szene, aber wo Paul Dano auf Danny Radcliffe über den Ozean reitet und diese Musik kommt und das ist so geil.
Aber ich finde es gut, weil wir hier jetzt ja schon so ein bisschen die Frage auch anteasen, was in dem Film passiert wirklich und was spielt sich eventuell nur in dem Kopf von Paul Dano ab, weil die Musik sich ja scheinbar, so wie sie uns präsentiert wird, auch nur in seinem Kopf abspielen
könnte. Das würde ich nämlich auch fragen. Moment, aber es ist doch auch von beiden eingesungen und wir hören ja auch beide und wir sehen ja auch, wie die Leiche mitsingt. Also wäre das ja dann eher ein Argument dafür, dass es nicht sich nur in seinem Kopf abspielt.
Ist Manny tot?
Was ist Leben?
Also,
um solche Fragen geht
es. Ich sage, Manny ist nicht tot. Weil dann ist der Film viel schöner.
Er ist nicht tot, sagst du?
Ich sage, er ist nicht tot, weil dann das macht den Film viel schöner und ich habe lieber ein Happy End. Anstatt ein Typ geht in die Psychiatrie, weil er mit einer Leiche rumspielt.
Das Ganze... lass uns kurz über den Plot reden, dann haben wir das abgefrühstückt. am Ende des Films werden die beiden von einem Bär angegriffen und dann rettet Manny Hank und dann trägt er ihn in die Zivilisation, in seiner lebendigsten Phase, wo er tatsächlich sich selber bewegen kann und Paul Dano tragen kann. Und am Ende reagiert die ganze Zivilisation völlig verstört darauf, auf alles, was davor so schön im Film war, gucken sich das Camp an und denken, ach du Scheiße, was ist das für ein Psycho? Und dann am Ende ist Mannys Leiche aber doch lebendig und reitet furzend in den Sonnenuntergang im Meer. So wie er am Anfang, es ist eine Symmetrie, wie er am Anfang vom Meer angespült wurde, am Ende furzt er sich zurück ins Meer. Und deswegen würde ich sagen, die ganzen Theorien von wegen, ist das alles nur eingebildet, die werden durch die letzten 15 Minuten sowas von widerlegt, weil ja sämtliche Statisten im Film auch sehen, dass die Leiche ins Meer furzt. Und da kann es ja eigentlich gar nicht mehr eingebildet sein.
Ich finde tatsächlich, das fängt schon früher an, weil die Tochter von der ich weiß nicht mehr, wie sie heißt.
Mary von Elizabeth der Frau. Winstead.
Nee, ich meine, ja, wie sie im Film. Ja,
Sarah. Okay,
egal. Die Tochter. die unterhält sich ja mit Manny sogar. Und also dann, also, okay, man kann es halt natürlich alles wieder, ja, ist ein Film, kann alles stilistisch sein, aber nö, für mich ist das alles echt.
Ich dachte, sie redet da mit Hank. Und sie sagt ja auch immer du, aber oder redet so, als wäre es nur eine Person und Hank sagt immer nur ja, wir. Aber sie geht da nie drauf ein, dass das mehrere Leute sind.
Klar, oder?
Nee, sie fragt sogar, warum ist dein Gesicht so komisch?
Ja gut, im Englischen ist es halt you und, ne? Also ihr und du,
ja,
ist
ja
dasselbe klar. Wort.
Aber die Untertitel, kann ich kurz sagen, dass die Amazon-Untertitel ganz furchtbar sind?
Ja, haben wir schon öfter Segmente drüber.
Die Amazon-Untertitel sind keine Subtitles, sondern Dubtitles. Also ist das quasi einfach nur das deutsche Skript, obwohl ich ja eigentlich die englische Audio gucke. Warum packt man dann die Untertitel von dem Deutschen darunter, wenn die englischen Untertitel offensichtlich irgendwo existieren?
Weil sie die Rechte wahrscheinlich nicht haben.
Amazon ist da ganz furchtbar. Du kriegst ja manchmal auch einfach den Film nicht auf Englisch. Hot Rod
darf ich
zum Beispiel ausleihen. Den gibt es auf Amazon nicht auf Englisch auszuleihen.
Fantastic Mr. Fox auch nicht.
Übrigens, furchtbar. Ein Film, den es auch nicht gibt, den Film, den Daniel Scheinert hier nachgemacht hat, The Death of Dick Long, den gibt es nirgendwo zu gucken in Deutschland.
Oh Mann, vielleicht bin ich doch noch nicht so alt, dass ich darüber noch lachen kann.
Daniel Scheinert spielt übrigens auch den Titelcharakter Dick Long. auch ganz gut sein soll, aber den gibt es leider nirgendwo in Deutschland zu gucken. Die letzten Worte übrigens im Film. Weiß einer, was sie sind?
Das sein, was... Das hören wir nicht.
Doch, die letzten gesprochenen Worte im Film... Oder ich meine die letzten gesprochenen Worte. Hank und Manny haben irgendwie noch so ein paar ruhige Worte am Strand.
Die flüstern sich noch was.
Ja, genau so.
Ist das nicht noch was, dass Mary Elizabeth Winstead einfach nur what the fuck sagt?
Genau, das sind die letzten Worte im
Film. Ja.
Sehr gute letzte Line. Es ist ehrlich, die Musik ist toll. Die Effekte sind irre, beziehungsweise die Effekte hängen viel damit zusammen, dass Daniel Radcliffe unglaublich gut eine Leiche spielen kann.
Die Effekte sind unnötig gut, finde ich. Also ich finde, es ist, also die Effekte müssten nicht so gut sein, wie sie sind, um den Film. Also es ist einfach nur noch mal, was noch besser ist. Also vor allem, wenn man hört, wie wenig Budget das gedreht wurde, wäre es auch okay gewesen, wenn man die Kamera mal weggehalten hätte bei Sachen. Aber er sieht einfach toll aus.
Ja.
Also dass die auch so viel einfach gesagt haben, ja, jetzt lass das irgendwie praktisch machen. Dass man sieht, dass das in echt aufgebaut wurde. Oder dass da anscheinend bestimmt irgendjemand die Hand durchs Hosenbein gemacht hat von Daniel Radcliffe und da irgendwie mit einem Stock rumgespielt hat.
Oh, nee. weißt du es, Eiko? Wie es gemacht wurde?
Soll ich es kurz sagen?
Ja, auf jeden Fall.
Oder soll Appy das sagen? Ich kann es auch sagen. Also, das ist ein... Das ist so ein Roboterpenis, den sie so steuern können. Und damals in dem Video von
Turn down for what?
Turn down for what? Da haben sie doch einen Besenstiel von hinten durch die Hose geschoben. Und jetzt hier haben sie so einen kleinen Roboterpenis, der in der Hose ist und den man so fernsteuern kann.
Witzig. Ich habe gedacht, da hätte jemand einfach nur das eine Hosenbein abgeschnitten und da seine Hand durchgeschoben.
Mhm. Nee. Das ist das Erste tatsächlich, was ich von dem Film gesehen habe, wie die damit rumgespielt haben, bevor ich ihn gesehen habe.
Wie weißt du, ob der...
Wo hast du das denn gesehen?
Ich weiß es nicht mehr, auf Twitter oder Instagram.
Weißt du, wie klein das war? Also konnte Daniel Radcliffe das einfach in der Hose behalten, in den Lunchbreaks?
Ja, wie so ein echter, also... Den hat er wahrscheinlich immer getragen.
Mir kam er ja ein bisschen klein vor, muss ich ja sagen. Aber.
Ja.
Fand oder vielleicht war das auch groß. komplett ohne Roboter und das war einfach...
Dann wüsste man es nicht, aber das Alibi ist dann, dass es diesen Roboterpenis gab. Ja. Und für den... Okay, die Spezialeffekte. Es sind so irre Spezialeffekte auch. Das meiste,
die sind so gut.
Das meiste, was CGI ist, ist einfach nur, um irgendwelche Seile oder so zu entfernen, wenn Leute aus dem Wasser gezogen werden. Aber zum Beispiel für diesen Film haben sie einen Abdruck von Daniel Radcliffes Arsch gemacht. Und der Jetski am Anfang ist halt ein nachgebauter Arsch von Daniel Radcliffe mit einem Luftschlauch, der da Luft rauspustet.
Oh, ich finde, das ist, merkt man einfach, diese alles auch vor Ort zu drehen, zum Beispiel diese Wasserszenen haben sie ja wirklich im Ozean gedreht und sind ja wirklich mit Booten rumgefahren und hatten eine Kamera an Bord und Paul Dano saß teilweise sogar wirklich auf Daniel Radcliffe drauf. Es gibt diese eine Szene, wo man beide im Bild sieht. Hat ihn geritten. Und ich finde, das sieht einfach so gut aus. Und wenn man sich moderne Filme wie den Hobbit anguckt, zum Beispiel, die nur noch im Studio gedreht werden, sieht einfach immer noch scheiße aus.
Ja, ist das Einzige, was quasi halbwegs Studio ist, ist halt am Ende die reale Welt. Das ist halt aber ein Backlot. Also das ist alles schon gebaut. Das ist ein Studio, aber halt an der frischen Luft. Alles andere sind es in irgendwelchen Nationalparks oder im Meer und ja, also die Natur sieht auch toll aus. Also es ist auch toll fotografiert und
Also ich finde, also ich möchte noch, also für mich der bekloppteste und unnötigste Stunt im Film ist, wie sich Daniel Radcliffe selber anzündet und dann in Flammen aufgeht und ein Salto macht. Und das haben sie nämlich auch echt gemacht.
Ja, wobei es nicht Daniel Radcliffe war.
Es ist ein Stuntman, aber trotzdem, also das meinte ich mit unnötig, aber jetzt nicht, dass man es nicht haben will. Also das muss ja nicht sein, dass er dann ein Salto in Flammen aufgeht und unter ihm explodiert alles, aber es ist halt einfach da.
Es müsste auch kein cool, echter, ne? Bär sein, ne? Also das...
Ja.
Warte, war es ein echter Bär?
Das ist ein echter Bär.
Ja, das ist ein echter Bär.
Wir haben
der ist sogar in Credits.
Wie haben die das?
Steht was? Ja, in den Credits steht übrigens auch für den Sounddesigner Fartest. Wie sie den Bär gemacht haben, das frage ich mich auch. Vielleicht ist es auch irgendwie zum Teil CGI, aber die hatten wirklich einen Bär am Set. Ich weiß nicht, wie sie genau den Angriff gemacht haben, aber ich würde denen zutrauen, dass die halt da wirklich dann so ein Puppenbein vom Bär haben zerreißen lassen. Also das würde einfach zum Rest passen.
Waren das so, es gibt ja oft so Shots, die sind auf einer statischen Kamera gedreht und dann wird das so zusammengeschnitten, also aus zwei verschiedenen Shots.
Das kann es zum Teil sein, aber ich meine, der ist ja dann auch wirklich sehr nah an Paul Dano dran oder zumindest, oder an einem Stunt-Performer, wer auch immer das in der Szene dann ist. Man sieht nicht genau, wie sie es gemacht haben, was ja auch irgendwie genial ist.
Kim, vielleicht sollten wir mal mit einem Bären drehen.
Echt eine ganz coole Sache.
Da kann nichts schief gehen.
Es ist auch, wenn man sich den... Kim, du hast dir ja auch den Audiokommentar angehört, ne?
Ja, und das macht so Spaß, den zu gucken. Das war auch der allererste, den ich je geguckt habe mit Audiokommentar. Und es ist wirklich so, als würden da zwei Kumpel mit dir auf der Couch sitzen und reden ganz viel über diesen Film. Also, macht richtig Spaß.
Fandst du es auch so irre, in wie viele Sachen die tatsächlich involviert waren? Eigentlich sind es ja nur Regisseure, aber die sagen ja dann quasi die ganze Zeit, da bin ich übrigens links im Bild mit meiner Hand und bewege das gerade und...
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also auch generell, die kannten ja auch alle im Team. Also die haben dann am Ende ja auch gesagt, dass die gerne den Film so machen wollten, als wäre es quasi eine Klassenfahrt und die nehmen alle ihre Freunde mit. Und also merkt man auch, die haben halt auch die ganzen Credits durchgeredet und konnten zu jedem sagen, was der wie gemacht hat und wo und woher die den kennen und so. Also das muss richtig Spaß am Set gemacht haben.
Das muss auch so ein Film gewesen sein, wo alle irgendwie 100% gegeben haben, weil irgendwie, also Daniel Radcliffe auch, um mal auf unseren Boy Dance Red, auf unseren Boy Dan Red zurückzukommen. Boy Red. Eigentlich haben die für diesen Film ja mehrere Daniel Radcliffe-Puppen gebaut, die sehr lebensecht aussehen, um ihn ein bisschen zu entlasten. Aber er wollte fast alles selber machen, fast alle Stunts, fast alle Sachen, wo man sonst die Puppe genommen hätte. Wenn irgendwie da im Skript steht, dass Manny die ganze Zeit im kalten Meer liegt, dann ist das wirklich Daniel Radcliffe, der da liegt. Und weil er einfach nicht wollte, dass man da nur eine Puppe hinlegt, sondern nee, ich wollte das auch machen. Wenn ich das nicht spiele, dann kann ich ja gar nichts spielen in diesem Film. Also lege ich mich jetzt für einen ganzen Drehtag hier an den Strand ins Meer und bin kalt und unbequem und
Darf nicht blinzeln.
Ja. Es ist so ein Film, der einen so richtig enthusiastisch macht, finde ich. Das hatten wir nicht häufig bei den Red Cliffhangers. Weil wir die meisten Filme so durchgehen, was funktioniert nicht. Ja, der ist gut bis okay. Und das hier ist so ein Film, der ist so, geil.
Das klang ein bisschen zu aggressiv. Ich stimme zu, aber weniger aggressiv.
Das war absichtlich aggressiv. Hier sollen wir gerade bei Daniel bleiben, sein Schauspiel. Weil es ist ja... Ich will nicht meine ganzen Takes abfeuern. Hat jemand anders noch einen Take zu seinem Schauspiel, bevor ich meinen Take abfeuere?
Er ist gut in diesem Film.
Sehr, sehr gut, danke.
Dito.
Ich habe eine lange Version davon. Ja, Epi, sag du was.
Epi. Ja.
Epi?
Also...
Du sollst was sagen.
Du hast doch angefangen, was zu sagen.
Okay. Ich habe nichts gesagt, das war Eiko.
Nein, das warst du, aber ist auch egal.
Oder war es Leon?
Ich habe also gesagt.
Ich habe was gesagt, was aber wenn Epi was sagen soll, dann lasse ich ihm den Vortritt.
Nein, ich dachte, du wärst
Warum Epi. Soll ich denn jetzt was sagen?
Ich weiß es nicht. Ich wollte was sagen, aber...
Ja, dann sag du, ich dachte, du wärst Epi gewesen. Es ist schwierig mit 5 Leuten.
Ja, jetzt ist so der Moment, wo sich das richtig auszahlt. Das wird
so. Na toll. Ey, Henny, wie lange kennen wir uns? Leon, du könntest ja demnächst mal anrufen und sagen, ja, hey, ist Epi. Ich kann es nicht merken wahrscheinlich.
Möglich.
Ich fand...
Okay, Henny, dann sprich mal aus.
Soll ich einen clean Take machen, damit
wir das passend reinschneiden? Das ist großartig so. Mach einfach weiter. Epi schneidet das.
Welcher Epi? Okay.
Du!
Moment. Ich fand Daniel in dem... Ich fand irgendwie seine Progression fand ich extrem gut. Ich fand... Nee, Epi, mein Handy ist schon geschaltet, so kriegst du mich nicht.
Für die Zuschauer, die es nicht wissen, Epi mobbt Gäste und Teilnehmer dieses Podcasts, indem er sie während der Aufnahmen anruft. Es ist ein sehr verstörendes Verhalten. Die Polizei ist informiert, Anzeige ist raus. Leon, mach weiter.
Ich fand, seine Progression ist unglaublich gut. Auch, auch einfach von wirklich, er macht gar nichts zu so richtig, richtig kleinen Sachen, wie er fällt auf dieses Sports Illustrated Magazin und sagt, oh, bis hin zu, dass er am Ende so einen richtig guten Dialog hat und einfach von gar nichts zu 100% richtig viele Gefühle ist da die Progression sehr glaubhaft und ich finde, das ist einfach, das kauft man ihm da mehr ab, dass er wirklich eine Leiche ist, die Schritt zu Schritt einfach lebendig wird.
Und er bewegt sich so geil leichenmäßig und er macht dieses Ding mit seinem Auge.
Der Soundsnippet ist ein bisschen, geht in Richtung Nekrophilie und könnte dir eventuell eingelastet werden, aber
dieser Film hat durchaus nekrophile Elemente. Nein, einfach die Art, wie er sich bewegt, wie holprig und so, als wäre er wirklich tot, als könnte er seinen Körper nicht bewegen und wie gut er still liegen und still sein kann und trotzdem Emotionen da reinbringen kann, das meinte ich. Nicht, dass es mich jetzt sexuell angesprochen hätte, dass er tot ist.
Das ist schon okay. Ich muss gerade daran denken.
Ich finde einfach...
Henny?
sein Gesichtsausdruck ist einfach schon so on point die ganze Zeit.
Er macht das mit dem Auge ja selber. Das ist auch kein Make-up, ja, kein Effekt. Wahnsinn. Er macht sein Auge von sich aus so komisch.
Ich musste auch daran denken, dass bei The World's End, den dritten Film der Cornetto-Trilogie, Simon Pegg 12 Level an Betrunkenheit einstudiert hatte. Also von ganz, ganz leicht angetrunken bis hin zu komplett unansprechbar und so halbtot. Und ich glaube, das trifft ja auch so ganz zu, dass er wirklich relativ gut voneinander abgestuft diese Progression halt spielt, die Kim gerade angesprochen hatte.
Und ja, genau, ich war das.
Ich glaub, hat ja, war das. Er hat ja auch den Daniels immer ganz viele Videos zur Vorbereitung geschickt. Sieht das tot genug aus? Kann ich das noch toter machen?
Ich finde, man merkt auch einfach, wie viel ist es quasi greifbar, wie viel Spaß er dabei hatte. Wie viel Spaß es ihm gemacht hat, sich dieser Herausforderung zu stellen und die mit Freude ausgefüllt hat. Also das finde ich bei ihm immer so wunderschön, dass man ihm so eine kindliche Freude anmerkt, wenn er sowas Herausforderndes spielen muss. Das ist so schön, damit anzusehen.
Und es passt ja auch, weil diese Rolle einfach so freudig und lebensfroh ist, obwohl es eine Leiche ist. Es ist ja auch einfach total witzig, dass der unglaublich positive, freundliche, lustige Danny Radcliffe hier die Leiche spielt, die genau diese Energie braucht. Ich habe noch ein großes Take, wo wahrscheinlich danach wieder alle schweigen, weil sie nicht wissen, was sie sagen sollen.
Oh nein, nicht jetzt schon wieder. Und dann sagt Leon wieder, dass er es langweilig findet.
Handys low, warme Takes.
Die sind ja, ich muss das immer als Hot Takes kennzeichnen, damit Eiko und Appy nicht irgendwie einen Hirnschlag kriegen. Mein Take zu diesem Film ist ja, dass dieser Film ist so quasi das, wo Daniel Radcliffe drauf hingearbeitet hat. Und ich finde, hier verbindet er dieses, was er früher schon versucht hat, mit möglichst wenig Mimik zu Schauspielern, aber total viel zu transportieren und sein Comedy-Gespür und Comedy-Timing. Das kann er hier zum ersten Mal verbinden und beides ja gleichzeitig einsetzen, und deswegen ist es seine beste Performance, weil quasi alles, was er gut kann, kann er in diesem Film verbinden.
Boah, ich dachte, du sagst jetzt, hier kommt dem Schauspieler endlich mal seine Körperkrankheit zugunsten.
Kommt sie? Die haben wir irgendwann mal angeteasert und dann nie erklärt.
Stimmt. Alko, erzähl doch nochmal. Irgendwann im zweiten oder dritten Podcast habe ich erzählt, gegen 2 Minuten vor Ende der Folge, dass ich gelesen habe und ganz interessant fand, dass Daniel Radcliffe, ich wollte gerade Harry Potter sagen, oh Gott, dass Daniel Radcliffe unter, wie hieß es jetzt, Dyspraxie leidet. Und das ist eine quasi Krankheit, körperliche Krankheit, bei der man manchmal seine Gliedmaßen nicht ganz unter Kontrolle hat und sich nicht immer so 100% so bewegen kann, wie man es möchte und vorhat und seinem Körper eigentlich mitteilt, wie man sich bewegen möchte. Und das hat Daniel Radcliffe. Und ich fand das einfach so spannend, weil es ja im Schauspiel sehr viel um körperliche Nuancen geht und dahingehend dann spannend, wie er damit umgeht, dass er seinen Körper nicht ganz 100% kontrollieren kann. Er hat mal gesagt, dass er gelernt hat, das immer besser unter Kontrolle zu halten. Aber ich finde die Frage interessant, ob es hier hilft, dass er das hat, oder eben nicht hilft, dass er es hat.
Ich finde es gerade bei diesem Film irre zu hören, dass er das hat, weil das wirkt wie eine Performance von jemandem, der seinem Körper 100% unter Kontrolle hat oder 120%. Mhm. Aber vielleicht fließt es da ein, ich weiß es nicht.
Vielleicht ist ja auch die Szene in Harry Potter 4, wo er im Hogwarts-Raum sitzt, in der großen Halle sitzt und einen Schluck Wasser trinkt und dann so durch den Raum schaut und ein Mädchen zurückguckt und ihm läuft das ganze Wasser wieder aus dem Mund. Vielleicht war das ja gar nicht geplant. Das ist ja eine echt passiert. nein, das, ja, auf jeden Fall, er hat Wahnsinnskontrolle über sich und seinen Körper. Auf jeden Fall. Ich kann das aber auch ein bisschen nachvollziehen, diesen Spaß daran, das zu spielen. Also wenn ihr wollt, dann könnt ihr auch mich mal so in den Film einbauen. Ich musste mal bei einem Theaterstück 15 Minuten am Stück eine Leiche, eine gestorbene Person spielen und still auf der Bühne rumliegen und durfte mich nicht bewegen. Und ich fand das auch mega cool. Es war nur ein bisschen nervig, weil ich so über so Treppen verteilt lag. Und das tat irgendwann im Rücken weh.
Hat man dich da auseinandergenommen?
Nein, du weißt, was ich meine. Ich lag auf so Treppenstufen. Und
ist das eine Stufe über oder eine Stufe unter? Du darfst einen Baum spielen.
Da kommt ja übrigens auch der Begriff von Corpsing für Lachen. Weil beim Schauspielen, wenn man da eine Leiche spielen muss, da findet man alles irgendwie sehr viel witziger. Da muss man sein Lachen immer so hart unterdrücken, deswegen...
Okay.
Das ist dann gerade in diesem Film natürlich anspruchsvoll. Übrigens einer der wenigen Einsätze von CGI ist, dass Danny Radcliffe mal ein-, zweimal hier ein Blinzeln weggemacht wurde, wenn es doch nicht ganz hundertprozentig geklappt hat. Aber Wow. Die Daniels sagen, sie mussten das so gut wie gar nicht machen.
Also Henny, ich habe mich an deinem Hot-Take ganz schön verbrannt. Es hat ganz schön gesizzelt.
Das war gar kein Hot-Take. Ich habe gar kein Hot-Take. Mein Hot-Take zu diesem Film wäre, oh, was für ein scheiß Film, der futzt die ganze Zeit nur rum. Und das habe ich ja nicht. Also das ist ja ein Wahnsinnsfilm, da sind wir uns ja, glaube ich, alle einig.
Ich habe das Gefühl, wir haben noch nicht ganz, also ich finde es schwierig, bei dem Film auf den Punkt zu bringen, warum ich den so gut finde und was da eigentlich alles hinterstecken soll. Und ich bahne mich mal ganz kurz vor mit einer Sache, die mir beim ersten Mal gucken aufgefallen ist und die ich bei diesem Mal wieder die ganze Zeit und dauernd gedacht habe und nicht ignorieren konnte, obwohl ich eigentlich auf andere Sachen achten wollte. Ich bin mir aber selber noch nicht ganz sicher, was der Film so für mich bedeutet und was der Film bedeuten will. Aber ich finde, man kann nicht, es ist einfach total offensichtlich, dass Manny, also Daniel Radcliffe, eben alle Schritte der kindlichen Entwicklung und kindlichen Erziehung durchläuft. Mhm. Er wird ja quasi am Anfang so aus der See geboren, ähnlich einer Wassergeburt. Er wird geboren und kommt an Land und ist erstmal unbeweglich, so wie ein Fötus im Mutterleib. Dann, nächste Stufe, ich habe mir das wirklich in so Stufen notiert, hat er nur so ganz basale Körperfunktionen, eben wie zum Beispiel diese Flatulenzen. Er liegt nur rum und kann halt furzen, mehr kann er nicht, wie so ein kleines Baby halt, das auch nichts anderes kann. Dann kommen langsame Bewegungen dazu, dass er zum Beispiel die Augen auf und zu macht. Das ist ja auch das erste Mal, dass wir den Hint kriegen, okay, da ist doch mehr bei ihm, als er einmal die Augen auf und zu macht. Die ersten Worte, die er spricht, sind nur Laute, die er wiederholt. Also die Hank sagt und er wiederholt diese Worte und spricht diese nach. Wie Babys ja auch Laute nachsprechen, um dann Worte zu formen und dann irgendwann lernen, auch Worte zu sagen, die sie woanders aufgeschnappt haben oder die sie selbst zusammengesetzt haben. Hank bringt ihm ja zum Beispiel auch so Sachen bei wie Lächeln. Er zeigt ihm, so sieht ein Lächeln aus und er bringt ihm dazu bei, das tut man, wenn man glücklich ist, dann lächelt man. Also Hank ist da auch so ein bisschen halt der Erzieher von Manny. Und was ganz wichtig ist, er sagt ähnlich einem Kind eben auch immer das, was ihm in den Sinn kommt, ohne auf die Reaktion der Umwelt irgendwie zu achten. Ne? Also er spricht ganz viele Sachen aus, wie zum Beispiel sagt er zu Hank, ja, du bist also alleine und keiner liebt dich. Und Hank sagt, ja, sowas sagt man nicht. Also
ihm fehlt ein bisschen richtig, das Über-Ich, genau, ne? Die Gesellschaft, die ihn
richtig, er hat, oder ja, er hat noch keine Zensur. Er spricht einfach gerade heraus, was er denkt. Genau wie halt ein Kind, irgendwie, was so 10, 11 Jahre alt ist. Dann kommt als nächste Stufe die Pubertät, seine erste Erektion, als er das Sports Illustrated Magazin sieht. Und dann aber auch direkt darauf die Reaktion My body is disgusting, dass wir alle Teenager auf der Welt haben, dass sie das an sich feststellen und denken, ich bin irgendwie voll eklig. Seine Sprache entwickelt sich weiter über die Dauer des Films. Er entwickelt eigene Gedanken. Dann kommt die Szene, wo sie in diesem Baum hängen, kurz vor der Bärenattacke. Und er total begeistert ist und merkt, dass er Gedanken über Gedanken hat. Also sein Gehirn entwickelt sich weiter, seine Sprache entwickelt sich weiter. Und dann ist ja all diese Stufen durchlaufen, quasi bis zur Adoleszenz mehr oder weniger. Man könnte also innerhalb dieser Metapher sagen, er ist erwachsen geworden und stellt dann aber fest in dieser Interaktion mit der Tochter von Mary Winstead, dass die Welt ihn nicht so nehmen wird, wie er ist, und verlässt das Zuhause gleichzeitig mit diesem Erwachsen geworden sein. Also verlässt das Zuhause. Also ja.
Und trifft das erste Mal auf eine Gesellschaft außerhalb und dann lernt er da das erste Mal, was Charme ist.
Genau.
Und sie sieht aus, als stirbt er wieder.
Und entscheidet sich dazu, sich dieser Zivilisation nicht anzunehmen und einen eigenen Weg einzuschlagen. Und der letzte Shot ist ja auch, wie er durch das Wasser weggleitet und glücklich ist. Und ich weiß noch nicht so ganz, ich habe eine eigene Theorie, warum das so ist, warum diese ganzen Stufen so durchlaufen werden. Aber ich wollte erstmal wissen, was ihr dazu meint. Ob euch das auch so stark aufgefallen ist, dass es so diese Stufen sind und was ihr daraus macht.
Also jetzt nicht so explizit ausformuliert, aber ja, dass er quasi so eine Entwicklung, so eine menschliche Entwicklung durchmacht, würde ich genauso sehen. Also ich finde, das passt hundertprozentig.
Ich auch.
Ich habe da andere Interpretationen, aber ich glaube auch, ein großer Teil des Films ist einfach, dass man da, solange man da mit irgendwas rausgeht, was zu einem selbst passt, dass das keine falsche Interpretation ist.
Ja, okay, das ist, ja.
Und ich glaube auch, dass es gibt viele Filme, da ist das nicht so. Irgendwie zum Beispiel Jordan Peele-Filme, die halt eine sehr, sehr feste Interpretation haben, die zwar Subtext sind, aber wenn man die nicht greifen kann, dann ergibt der Film keinen Sinn. Ich glaube, hier ist das wirklich einfach das, was man aus dem Film mitnimmt, ist für einen selbst die richtige Interpretation. Wenn man das irgendjemandem anderen wegnimmt, dann ist das...
Es geht ja auch im großen Rahmen quasi so ums Menschsein. Das ist ja so das, wo sich irgendwie alles drum dreht. Und da ist das drin, diese Entwicklung. Aber da ist ja auch noch Menschheitsgeschichte drin. Zum Beispiel eins der Bücher, aus denen Hank Manny da vorliest, beziehungsweise was er umfunktioniert, ist ja die Bibel, die er in Everything Poops mit echtem Tiercode umfunktioniert. Was ja für übrigens total nett und überhaupt nicht irgendwie so edgy oder konfrontativ präsentiert. Der Film ist aber auch noch über Genderrollen, weil ja ein Großteil des Films ist, dass Hank Manny Sarah vorspielt, sich als Frau verkleidet und für Mannys Sexualentwicklung quasi da die Rolle der Frau annimmt und die beiden sich aber auch ineinander verlieben und auch küssen. Und das ganze Gesellschaftsring ist noch drin. Was ist noch drin? Was ist euch noch so aufgefallen?
Also für mich war das auch sehr viel so, dass das quasi so dieser Prozess von sich selbst lieben oder sich selbst oder seine eigenen Fehler einsehen, aber trotzdem quasi sagen, okay, ich habe diese Fehler, aber ich liebe mich trotzdem. So dafür, dass, also wenn man wirklich sieht, dass Hank und Manny sich wirklich lieben und sich am Ende küssen und sowas, dass die halt, dass man quasi, und wenn man dann sagt, die sind eine Manifestation voneinander und die sind eigentlich eine Person, dass man sagt, ja, in diesem Film geht es darum, sich selbst zu lieben. Das würde ich sagen.
Es wird auch viel über Masturbation gesprochen.
Ja. eine Freundin von mir, die meinte auch, dass der Film sie selbst sehr an ihre, also sie ist trans, und sie meinte, der Film hat sie selbst sehr an ihre Transition erinnert.
Okay, interessant. Inwiefern?
Dass er auch sehr viel mit Gender-Dysphoria ist, so zum Beispiel, wenn Manny seinen Ständer bekommt und hängt dann sofort da draufschlägt und sagt, nein, das ist ganz schlecht und so. Und viele, viele Kleinigkeiten, zum Beispiel, dass wenn Hank in diese Sarah-Rolle schlüpft, er auf einmal sehr viel offener ist, sehr viel freundlicher, sehr viel glücklicher, und dass Manny ihn auch dafür akzeptiert. Also ich glaube, da kommen sehr viele Sachen zusammen. Und ich glaube, wenn man in dem Kontext den Film guckt, kann das auch zu einem großen Teil passen.
Ja, auf jeden Fall, macht Sinn.
Aber wie gesagt, ich glaube, der Film ist tatsächlich sehr darauf angelehnt, dass es einfach das ist, was man sich aus dem Film selber rausnimmt.
Ja, das finde ich gut, dass du das sagst. Es ist jetzt kein Film, der genau wie du gesagt hast, es ist kein Film, der Jordan Peele ass-mäßig irgendwie genau auf einen Subtext hinaus möchte und keine andere Interpretation zulässt. Auf der anderen Seite, anderes Extrem, ist es auch kein Das letzte Jahr in Marienbad, wo man beim Gucken vielleicht das Gefühl hat, der Film will einfach nur eine Myriade an Interpretationen zulassen können und bleibt deshalb unglaublich offen, damit man am Ende 42 verschiedene Interpretationen dazu nennen kann. Aber hier dieser Film, der liegt halt echt irgendwie angenehm in der Mitte. Er drängt sich einem nicht auf in der Interpretation, aber er bietet viel Anlass. Es ist manchmal vielleicht ein bisschen all over the place, so ein bisschen, dass du auch über Nekrophilie nachdenken kannst, über Depressionen kannst du nachdenken, über andere psychische Störungen. Aber ich finde es wichtig, was du sagst, dass ich glaube, es ist ein schöner Anfang, den Film so zu sehen, dass Manny halt eine Manifestation des Selbst von Hank ist. Ich glaube, das öffnet dann den Weg zu vielen schönen Interpretationen.
Was ist denn deine, die du gerade angeteasert hast?
Ich finde, Nekrophilie muss man wirklich da rein zwingen, finde ich. Das steckt da nicht wirklich drin.
Ne? Es ist halt drin, aber es ist halt überhaupt nicht wichtig. Ne? Also, wenn du es ganz runterbrichst, ja, der ist eine Leiche und der küsst eine Leiche. Aber er ist ja so viel mehr als eine Leiche.
Ja, das ist eben so dieses, Hank ist zwar lebendig, aber innerlich halt tot.
Ja.
Und Daniel Radcliffe und Manny ist halt äußerlich tot, aber innerlich lebendig. Und
das geht
irgendwie so, jetzt sagen wir, er küsst eine Leiche. Ich finde, das irgendwie steckt das doch nicht so
ja,
richtig.
Ja, mehr.
Das war wunderschön. Das
hat man doch auch vergessen. Ja, an dem Moment hat man es doch auch vergessen, dass es eine Leiche ist.
Das war wunderschön, Epi. Das meine ich ernst mit innerlich und äußerlich.
Ja.
Findest du?
Ja, finde ich wirklich gut. Eiko, was ist denn deine Interpretation, die du angeteasert hast?
Ja, ich befürchte, meine ist nicht ganz so schön wie die von Leon. Aber für mich ist Hank ein dysfunktionaler Charakter, der mit den gesetzten Regeln der Gesellschaft eben nicht klarkommt. Und damit meine ich so die Gesetze der normalen Welt, die gesetzten Sittlichkeitsregeln, die es irgendwie gibt, aber eben auch einfach, er kommt mit der Welt nicht klar. Wobei mir da aber auch wichtig ist zu sagen, es wird ja auch durchaus und die ganze Zeit Kritik daran geäußert, wie diese Welt aufgebaut ist und was für Regeln herrschen. Und er ist ja am Anfang des Films auf einer einsamen Insel. Ich glaube, das ist eine metaphorische einsame Insel, auf der nur er sich befindet, auf die er auch keine anderen Leute lässt. Und er ist allein mit sich selbst, allein mit seinen Gedanken und will aus diesem Leben ausscheiden. Jetzt habe ich ausscheiden gesagt. Tut mir leid.
Eiko, wie der Film sagt, wenn sich irgendwann all unsere Scheiße vermischt, das ist doch schön.
Ja.
Was ein wunderschöner Dialog in dem
richtig,
Film.
Richtig, richtig, richtig. Ja, also jedenfalls, worauf ich hinaus möchte. Er hat alle Hoffnung verloren. Er ist kurz davor, alles zu beenden. Und dann auf einmal erscheint Manny. Und ich finde, Manny ist so ein bisschen die personifizierte letzte Hoffnung von Hank. Also Hank hat doch noch eine allerletzte Hoffnung, dass eventuell die Regeln der Welt doch irgendwie anders lauten könnten, dass er vielleicht doch mit der Welt klarkommt, anders als er es bisher geschafft hat. Vielleicht kann ich doch so sein, wie ich bin, ohne dass es Leute stört und kann zeigen, wie ich mich fühle und ich muss nichts verstecken. Ich muss meine Fürze zum Beispiel nicht verstecken. Ja, und auch so ein bisschen der Traum, wie es halt wäre, wenn die sittlichen Vorstellungen der Welt nicht existieren würden, wie sie jetzt aktuell existieren. Und diese letzte Hoffnung, finde ich, manifestiert sich halt darin, dass er mit dem Strick, mit dem er sich das Leben nehmen wollte, dass er diesen Strick Manny umbindet, um damit über das Wasser zu fahren, zurück in ein mögliches Leben, aufwärts eine neue Hoffnung in die Zivilisation zurück, ein neuer Versuch, eventuell ein letzter Versuch zurück zu den Menschen in die Welt. Und er kommt halt mit Manny zurück.
Was wir bisher noch nicht erwähnt haben, Paul Dano benutzt Daniel Radcliffe als Jetski.
Ja. Ich glaube, das haben wir jetzt zum vierten Mal gesagt.
Aber die Regeln, die Welt hat, naja, das ist ja irgendwie auch so, dass Paul Dano ist ja irgendwie so ein ganz schlimmer introvertierter der das halt einfach nicht kann und am Ende vielleicht auch irgendwie lernt, er muss sich ja gar nicht so einschränken. Also die Welt fordert das nicht unbedingt von ihm. Mhm.
Ja.
Man kann auch einfach umfurzen, es geht, auch auf dem ersten Date.
Genau, das lernt er ja auch am Ende. Er macht es ja auch am Ende vor den anderen Leuten. Aber er ist halt dysfunktional in genau dem Sinne, dass er Manny alles über die Welt erklären kann. Er erklärt ihm, wie Leute miteinander umgehen. Mhm. Er erklärt ihnen, dass everybody poops und so weiter. Also er kennt all diese Sachen. Aber wir sehen später im Film, dass er all das gar nicht kann. Also wenn Leute mit ihm sprechen, wenn die Sarah mit ihm spricht, er erwidert ja gar nichts. Er spricht gar nicht mit ihr. Er kann es nicht. Und ich finde, das spricht halt sehr, geht halt sehr in Richtung zurückgezogen sein, Angststörungen, Depressionen, all diese Sachen. Und ich habe ja gesagt, irgendwie für mich ist so Manny die personifizierte letzte Hoffnung von Hank. Und diese Hoffnung wächst und wächst halt. Genau wie Manny all diese Stufen der kindlichen Entwicklung durchgeht. Also die Hoffnung wächst in dem Sinne, dass halt auch Manny größer wird und wächst und mehr kann. Also diese Hoffnung, dass er vielleicht doch das Mädchen bekommt und in dieser Welt gerne leben kann, die wird halt immer größer. Und ich finde, am Ende, wo dann Hank und Manny sich trennen, da passiert im Charakter des Hank quasi so eine Dissoziation, also so eine Aufspaltung, dass ein Teil von Hank sich dazu entscheidet, einfach so eine glückselige, in so einer glückseligen Ignoranz zu leben und halt einfach abhaut auf das Wasser und sich dazu entscheidet, nein, ich nehme mich diesen Regeln doch nicht an und ich verschwinde einfach und lebe das Leben so, wie ich für mich gelernt habe, wie ich es besser finde. Aber Hank muss an Land zurückbleiben. Ich glaube, das ist so ein bisschen meine Interpretation. Ich hoffe, ich konnte sie einigermaßen verständlich rüberbringen.
Ich würde dir, glaube ich, zu 99% zustimmen. Nur das Ende ist für mich noch sowas eher Hoffnungsvolles, weil Hank da ja auch am Lächeln ist. Da würde ich nicht sagen, er ist zurückgeblieben, sondern bei ihm hat sich auch was geändert, dass er, ja, wenn der Film vorbei ist, ein bisschen mehr wie Manny sein kann und ein bisschen mehr sich selber als Hank auch akzeptiert. Aber sonst würde ich jetzt so 99% so eine schöne, passende Interpretation. Wir haben ja gerade festgestellt, man kann hier viel, viel drauf deuten und es passt. Und ich finde, minus. Das passt. Ja. Eins minus mit Sternchen.
Ja. Ich möchte da noch, also das, man muss aber nichts reininterpretieren, ohne dass, also der, es ist nicht so, dass der Film nicht funktionieren würde, wenn man nicht was reininterpretieren würde. Weil das klingt, also ich meine, das sind auf jeden Fall alles, also Leon hat es ja auch schon gesagt, man kann da alles drin sehen, was man möchte. Und es ist auch alles auf die eigene Art richtig. Und ich habe auf jeden Fall auch alles nachvollziehen können, was gesagt wurde. Aber es soll halt auch nicht abschreckend irgendwie wirken, von wegen, wenn ihr nicht 2 Stunden zum drüber nachdenken danach einplant, dann könnt ihr diesen Film nicht akzeptieren und seid die, die in den ersten 5 Minuten rausrennen, weil ihr den ersten Furz im Film nicht versteht. Also wenn man den Film einfach nur so sieht, dann ist es trotzdem, sind es trotzdem tolle Performances, lustige Witze, einen Plot, den man zumindest irgendwie nachvollziehen kann. Und es wird einem ja schon eine Story dargeboten, die, an der man sich auch entlanghangeln kann, ohne dass man weiter reindenken müsste. Also ich glaube, man kann, wenn man will, den Film auch einfach so nehmen, wie er ist und danach das Kino verlassen oder das Wohnzimmer und sagen, okay, den habe ich geguckt.
Ja, da hast du vollkommen recht, ja, auf jeden Fall.
Wobei es tatsächlich ein Film ist, wo man tatsächlich mit Recht Leuten sagen könnte, ihr habt den ersten Furz nicht verstanden. Der hat eine ganz klare Funktion. Ich finde, es ist ja auch ein Arthouse-Kino, auf jeden Fall. Das ist so ein, ist so ein Festival-Film. Das hier ist kein Mainstream-Hollywood- Sommer-Komödien-Film. Das hier ist ganz klar Arthouse-Film. Aber ist
doch recht konventionell. Also
ich finde, es ist
mittlerweile so anstrengend.
Oh Gott. Ich würde auch nicht sagen, dass das Arthouse ist, weil es ein guter Film ist. Spaß gemacht.
Leon gesagt hat. Ihr wollt euch beide mit mir anlegen. Ich finde, es ist ein richtig zugänglicher Arthouse-Film. Darauf wollte ich hinaus. Dass das hier so ein Arthouse-Film ist, den man tatsächlich Leuten zeigen kann, der nicht sofort abschreckt, wenn man sonst nur Marvel-Filme und Rom-Coms und Jason Statham-Filme
guckt. Naja, es ist ja schon abschreckend in den ersten 5 Minuten. Ich meine, 2/3 der Kinozuschauer sind rausgegangen in der Sneak.
Es gäbe wahrscheinlich bei dem gleichen Publikum Filme, die du zeigen könntest, wo 90% des Publikums rausgehen. Wäre meine Ferneinschätzung dieses Publikums.
Also ich habe auch nicht Dings zu Ende geguckt. Wie heißt er nochmal? Der Netflix. Ganz furchtbar. anstrengend.
I'm thinking of ending things?
Ja, danke.
Den finde ich richtig gut.
Der hat im Gegensatz zu Swiss Army Man hat der gar keinen Text. Der hat nur Subtext. Das ist super.
Oh, furchtbar sowas. Das ist richtig David Lynch-mäßig. Ich hasse sowas.
Also ich fand finde den toll. Ja, aber also ich kann das auch verstehen, wenn Leute den gut finden. Aber ich habe den Subtext nicht gegriffen und darum war für mich kein Text da, um zu sagen, okay, zumindest ist der oberflächlich
es
gut.
Es ist arthouse-mäßig, es ist halt weniger leicht zugänglich. Was ich persönlich immer total geil finde. Also ich mag so Filme, die wie so Rätsel sind, wo man sich aber natürlich drauf einlassen muss. Epi kann das zum Beispiel nicht. Das ist ein jahrelanger Streit, der zwischen uns beiden steht. Aber ein Dorn in unserer Freundschaft. Umso
schöner ist es ja, dass wir uns scheinbar, wir fünf, die wir hier jetzt digital zusammensitzen, auf diesen Film einigen können. Also auf diesen jetzt hier. Dass wir unterschiedliche Meinungen über Arthouse-Kino haben, experimentelle Filme und so weiter. Aber ja, stimmt, da hast du recht. Das ist irgendwie ein vereinender Film, wenn man sich drauf einlässt.
Wobei, Kim oder Leon, wer von euch meint, er hat den schon Leuten gezeigt und die haben reagiert. Vielleicht ist das auch
Kim eine Quatsch, was gesagt, ich gerade sehe. Seinem Vater gezeigt.
Nee, das war Leon.
Wir hatten ja vorhin schon die Reaktion von meinem Vater, die sehr gut war, vielleicht.
Es war krass. Fantastisch.
Heftig.
Ich fand den Part, wo er aus Versehen mehrere Zeilen nacheinander Double Time gereimt hat, fand ich sehr gut.
Das hat mir sehr gut gefallen.
Nicht, dass er jetzt gecancelt wird. Was waren so die Reaktionen, die ihr von Mitmenschen mitbekommen habt?
Ja, ich habe den zu Weihnachten verschenkt, in erster Linie, weil, also ich finde, Filme zu Weihnachten an die Familie verschenken ist eine super Sache, weil man sie dann selber hat. und da gab es unterm Baum lagen La La Land und dieser Film. Mhm. Ah. Und wir haben die beide geguckt. Und La La Land alle total, ja, klasse, super Film, okay. Und dann haben wir den geguckt und ich war die ganze Zeit auf Reaktionen erwarten oder so. Und ich hatte vielleicht auch nicht mehr so im Kopf, wie viel denn tatsächlich über so schlüpfrige Themen geredet wird, wo man vielleicht nicht die Familie dabei sitzen haben will. Aber also es war dann halt, als der Film vorbei war, haben halt eigentlich so alle aus meiner Familie gesagt, ja, okay, der war jetzt okay. Verstehe ich jetzt Kim, nicht, wieso du den so hochgehalten hast. Ja, gut. Aber wir haben anschließend alle Special Features auf der Blu-ray noch geguckt. Also angewidert oder so waren sie nicht. Die haben wir nur alle gesagt, okay, wir fanden den jetzt nicht so toll, wie du den vorher angepriesen hast. Oder beziehungsweise du hast den gekauft, offensichtlich hat er dir gefallen. Aber schlecht fanden sie ihn auch alle nicht. Also
ja, das ist so
die lag wahrscheinlich, das war wahrscheinlich, wären die auch welche gewesen, die dann das Kino verlassen hätten. Und dadurch, dass sie dann halt ganz gucken mussten, weil ich natürlich niemanden den Raum verlassen haben lassen, fanden sie ihn immerhin
okay. Das ist so eine gute Saat. Das ist so ein Film, den kann man Leuten zeigen, um die so auf den Weg zu führen. Und vielleicht dann doch auch mal einen David Lynch.
Aber Kim, bist du so wie Henny, wenn du anderen Leuten den Film zeigst? Ich hatte das schon so oft, auch mit Epi zusammen, dass Henny uns den Film zeigen wollte. Und dann haben wir den so reingeschmissen, angemacht und man denkt sich nicht viel dabei, dann guckt man aus Versehen mal.
Man
guckt aus Versehen mal zur Seite und sieht, man wird die ganze Zeit von Handy angestarrt und weit aufgerissenen Augen und
so mit so einem Lächeln irren auf dem Grinsen. Gesicht.
Na, gefällt's dir?
Nee. Ich gucke mit Freunden zusammen eigentlich nur gerne Filme, wo man dabei betrunken oder was anderes machen kann. Also so, ich hab's am Anfang mal versucht, mit Freunden auch so Sachen zu gucken, aber dann wäre ich auch sofort auf dieser Schiene von wegen, du guckst ja gar nicht, du verstehst das nicht. Dann lieber irgendwie lighthearted Sachen. Das ja, doch, ich glaube, ich wäre auch auf dieser Schiene so eher unterwegs.
Das Schlimmste war bei uns, glaube ich, mal im Urlaub, da waren Aiko, Epi, Dorian und ich, Dorian bekannt aus einer Folge dieses Podcasts, irgendwo in einem Ferienhaus und wir haben Hot Fuzz geguckt und Aiko und ich, das ist einer unserer Lieblingsfilme, und ich glaube, wir haben da beide die anderen angeguckt und die beiden mochten den überhaupt nicht, haben den überhaupt nicht verstanden.
Und die haben sich nicht drauf eingelassen, ganz ehrlich.
Ja, nee, du warst doch einer, der sich nicht drauf eingelassen hat, oder nicht?
Reden wir von Hot Rod oder von
Hot Fuzz? Simon Pegg von Edgar Wright.
Ach der war ja nicht gut.
Ja, genau, da kam so eine Reaktion und ich hätte Effi töten können im Schlaf.
Warum fandest du ihn denn nicht gut?
Sprich das nicht an.
Nee, das möchte ich jetzt wissen, weil Edgar Wright ist ja einer meiner Lieblingsregisseure und Hot Fuzz, fand ich, war der Beste aus der Cornetto-Trilogie.
Der Beste ist der mit der Kneipenschlägerei, weil es eine Kneipenschlägerei gibt und danach wieder nicht mehr gut.
Was ich interessant finde bei Swiss Army Man ist ja, dass er keine zweite Zeile im deutschen Titel hat, anders als Hot Fuzz und zwei abgewichste Profis. Ist das nicht was Interessantes zu Swiss Army Man, dem Film mit Daniel Radcliffe?
Verbrechen verboten.
Ich finde es auch fantastisch, wie bei Swiss Army Man einmal fast der Name Drop passiert und dann sagt Hank anstatt Swiss Army Man, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben, Multipurpose Tool Guy.
Das ist, glaube ich, auch mein Lieblingswitz im Film. Das machen die zweimal, wo sie absichtlich nicht den Titel sagen, sondern Multipurpose Tool Guy. Das ist mir jetzt auch erst beim zweiten Mal aufgefallen.
Ist auch so ein James Bond-Ding, weil wir jetzt gerade die Filme gucken. Da ist ja auch fast jedem Film wird der Titel genannt und es klingt manchmal so. Ah, und jetzt kommt übrigens die Zeile, wo ich den Titel nenne. Und es klingt total doof, aber alle sind so, das ist der Titel.
Das war's, ha? Wir sind das so eine Art Octopussy?
My dad used to call me Octopussy.
Ist das ein Satz aus dem Film?
Das ist original aus dem Film, ja.
Um es zurückzubringen, Daniel Radcliffe spielt einen James-Bond-Charakter im Playmobil-Movie. Ich glaube, er heißt Rex Dasher oder sowas. Also einen britischen Geheimagent, der James Bond angelehnt ist im Playmobil-Film. Ich bin gespannt.
Cool.
Swiss Army Man.
Auf einem Date gucken?
Ja.
Nein. nicht auf dem ersten.
Auf dem ersten Date.
Also wenn du wirklich all out gehen willst, also ich sag mal, wenn du den guckst und es gefällt dir, dann brauchst du kein zweites Date, aber also dann kannst du direkt
heiraten. Ich muss sagen, ich habe mal bei einem ersten Date Spotlight geguckt. Das war ein Move.
Die Stimmung ist danach wahrscheinlich im Keller.
Ich weiß auch nicht, was das für eine Idee war. Ey.
Ich kann das überbieten. Einer der ersten Filme, den ich mit meiner Freundin geguckt habe, war Super von James Gunn. Und
sehr gut.
Und es hat geklappt. Also, wir sind immer noch zusammen.
Ja, das war dann quasi diese Theorie, ne? Entweder sie ist angeekelt oder find's richtig gut.
Ja, oder es ist was fürs Leben.
Aber Epi, ich finde, wir sollten dann irgendwann mal zu fünft Hot Fuzz gucken und dann werden wir vier dich total mit weit aufgerissenen Augen anschauen die ganze Zeit. Aber gib dem Film noch mal eine Chance. Er ist wirklich, wirklich extra klasse.
Wir könnten ja stattdessen Hot
Rod danach gucken. Direkt.
Den haben wir ja schon mehrfach gesehen. Es gibt ja auch so Filme, damit kann man einfach Leute testen. Also da kann man gucken, sind wir auf einer Wellenlänge, ja oder nein? Und so Sachen wie Swiss Army Man oder Hot Rod oder Hot Fuzz sind gute Filme dafür.
Wir haben noch gar nicht erwähnt, dass sie den Charakter Sarah spielt. Also den Namen haben wir erwähnt, aber dass ein Bild von Sarah auf dem Foto von Hank ist, das haben wir nie erwähnt. Das ist sozusagen
auf dem Handy.
Auf dem Handy, ja. Das ist auf dem Entsperrbild. Ein Foto von ihr ist und Hank sie in seinem früheren Leben immer im Bus getroffen hat, aber nie angesprochen hat.
Genau, und am Ende des Films trifft er sie wieder. Ich finde, also es ist eine sehr kleine Rolle, die Mary Elizabeth Winstead spielt. Aber ich finde, dadurch, dass sie spielt, kommt es dir nicht so klein vor.
Es ist wieder so unnötig, aber so toll. Es müsste nicht sie sein, die das spielt. Es könnte irgendeine Schauspielerin sein und es würde trotzdem funktionieren. Aber dadurch, dass es halt erstmal dadurch, dass es so ein großer Name ist, ist es auch schon wieder einfach so absurd, lustig. Und dann spielt sie die Rolle aber auch gut. Und ja, was du gesagt hast, also es kommt einem so größer vor. Also das ist, finde ich, genau wie bei den Effekten. Sie hätte es nicht spielen müssen, aber dadurch, dass sie spielt, wird es nochmal besser.
Ja, genau. Warum ist es denn sie? Also warum sie?
Ist Mary Elizabeth Winstead eine große, große Schauspielerin oder spielt die einfach nur in sehr vielen Indie-Favorite-Filmen mit, die finanziell floppen?
Das Zweite, ja. Also ich meine, sie ist jetzt kein Superstar, aber sie ist einfach jemand mit Name. Es ist nicht einfach irgendeine Statistin, die da ihre, was hat sie im Film, 4, 5 Sätze?
Zwei davon sind What the Fuck.
Genau. und dadurch, dass sie es aber, es ist wie quasi irgendwie Bill Murray in Grand Budapest Hotel. Dadurch, dass du einfach einen Namen, jetzt nicht der größte Name, aber schon ein großer Name dahinter stehen hast, ja, es macht es mehr Eindruck. Es ist einfach irgendwie, wirkt es auch runder. Also sie spielt es ja auch nicht nur so, als wären das 4-5 Sätze, sondern als wäre es ein ganzer Charakter mit einem eigenen Leben.
Ja.
Und es, ja, was Kim gesagt hat, es kommt dem Film einfach nur zugute.
Ist es vielleicht auch, weil sie bei Scott Pilgrim dieses, diese Frau gespielt hat?
Ramona Flowers aus meinem Lieblingsfilm Scott Pilgrim. Sollen wir über Scott Pilgrim nochmal reden?
Nein, Leon, nein.
Es gibt aus. Ja dieses, dass man halt Leute castet wie in Now You See Me Too.
Ja.
Die dann halt Dan Radcliffe als Zauberer, weil er einen Zauberer gespielt hat. Vielleicht ist sie Ramona Flowers, die von dem Protagonisten quasi gejagt wird, der sie aber gar nicht so
also wirklich kennt. Also meinst du, ist das so eine Art Metacasting?
Ist es ein Metacasting?
Ich meine, ich glaube zum Teil und zum Teil auch einfach, weil sie diese Rolle der unnahbaren Traumfrau gut spielen kann. Die aber trotzdem nicht irgendwie ein Manic Pixie Dream Girl oder so ist, gerade in diesem Film nicht. Entweder hat gerade jemand gefurzt oder ein Stuhl hat sich bewegt. Beides würde passen in dieser
Folge. Das ist der erste Furz, den du gehört hast, diese Folge. Ja. Ich habe schon den einen oder anderen vorher wahrnehmen können.
Nein, sie ist einfach gut in sowas. Und ich glaube, das ist eventuell ist tatsächlich Scott Pilgrim. Also ich könnte mir vorstellen, dass das der Grund ist, warum sie hier gecastet ist. Fände ich durchaus nachvollziehbar, wenn man so die Daniels von ihrem Stil und ihrem Filmgeschmack einschätzt und wie sie sowieso casten. Casten hier auch sowieso sie, Schauspieler, die sie lieben. Also
spielt sie immer so Frauen, in die Männer was reininterpretieren?
Ja, in Scott Pilgrim so ein bisschen, ne? Also sie ist so diese unnahbare Traumfrau. Warte mal, was ist
denn hier? Cloverfield Lane ist das richtig krass.
Wird da auch so viel in sie reininterpretiert?
Ja, der Typ, der die da gefangen hält.
Stimmt. Ja, John Goodman, ne?
Verkindlicht sie auch die ganze Zeit so.
Ja.
Hier ist das die ganze, da wird so eine ganze Story um sie herum gebaut. Das ist halt
die Frage, ob sie nur so oft die Rollen kriegt oder ob es einfach generell viele solche Rollen eventuell gibt.
Ich meine, sie ist gut darin. In Death Proof ist sie ja auch die Schauspielerin, wo der Redneck quasi reininterpretiert, dass sie auf ihn steht. Und sie ist in Birds of Prey. Hat irgendjemand schon Birds of Prey gesehen? Nee.
Noch nicht, aber der Soundtrack ist ein Banger.
Sie ist richtig gut da drin, als sie spielt Huntress. Sie spielt so eine Superheldin, die ihre Gegner tötet und auf einem Rachefeldzug ist. Aber sie ist total awkward. Also sie probt immer, um mega cool und badass zu sein. Aber sie ist eigentlich so ein introvertierter Typ, der überhaupt nicht cool ist. Und das klappt dann immer nie. Und das ist ziemlich, ziemlich witzig.
Das klingt sehr gut.
Hat mich halt sehr abgeschreckt, dass das ein DC-Film ist. Darum.
Der ist interessant. Also der ist nicht zu 100% gut, aber der hat genug Interessantes, um geguckt zu werden.
Was ich übrigens auch total interessant finde am Casting des Films, ist die allererste Karte der Credits, da stehen die Namen Daniel Radcliffe und Paul Dano. Und es gibt ja dieses verrückte Studio-Ding, wie Schauspieler auf Plakaten angeordnet sind. Also wie die Namen der Schauspieler auf Plakaten angeordnet sind. Welcher Name steht ganz links, welcher steht in der Mitte? Und hier haben sie es so gemacht, oder wisst ihr, wie es gemacht wurde? Okay,
nee.
Also Paul Dano steht als erster da, also links. Und dann rechts davon steht Daniel Radcliffes Name, aber ist nach oben gerückt. Also steht quasi über dem Namen von Paul Dano. Und das ist so ein Kompromiss dazwischen, wenn man keine andere Einigkeit findet, wer als erster genannt werden soll. Und ich finde das so verfolgt, das ist ein ganz eigenes Thema eigentlich, wie diese Namen angeordnet werden. Weil ja auf Filmplakaten häufig, wenn viele Leute mitspielen, denk zum Beispiel an das Filmposter von Flug der Karibik, die Namen, die oben stehen, gar nicht zu dem passen, wie die Leute auf den Plakaten angeordnet sind. Und das ist genau aus diesem Grund. Ja. Und ich finde das so verrückt.
Wir sind ja quasi am Ende des Films. Ich möchte nur mal erwähnen, es gäbe quasi zwei Universen, in denen dieser Film schlechter wäre. Einmal der, in dem Paul Dano am Ende Mary Elizabeth Winstead abkriegt, der so ein einfaches Happy End hätte.
Stimmt.
Obwohl er total creepy ist. Ich könnte mir halt, ich bin halt immer noch so verwundert, dass dieser Film so gut ist. Oder der Film, wo halt am Ende alles sind, wo sie ganz klar sagen, okay, das ist alles eingebildet, Fight Club, eigentlich war das ein Psycho und ein gefährlicher Typ und all das Schöne war nicht echt. Und der Film macht ja beides nicht und das finde ich gut. Und ich finde es wahnsinnig, dass er diesen dritten Weg geht und nicht diese einfachen zwei Wege, die man sich ja denken könnte.
Ihr hattet noch vorher gesagt, ihr würdet gerne über Oscar-Bait sprechen.
Yes.
Genau, sollen wir diesen Film, bevor wir das machen, ich hätte eine Frage an euch, bei Regiedebüts.
Uhu.
Wo würdet ihr den einordnen? Gäbe es Regiedebüts, wo ihr sagt, da ist der besser als die, oder welche, wo ihr sagt, die sind nochmal ein Stück besser?
Bei Spielfilm-Regiedebüts ist, glaube ich, das Einzige, was ich wirklich, wirklich besser finde, Hereditary. Weil Ari Aster hat ja immer so Kurzfilme gemacht und Hereditary war ja der erste Spielfilm von ihm und das, also Hereditary ist, glaube ich, einer meiner Lieblingsfilme. Aber ansonsten ist das ein, also da gibt es ja auch eine Vorgeschichte mit Kurzfilmen und Musikvideos. Darum weiß ich auch nicht, ob man da bei beiden Fällen sagen könnte, dass das irgendwie ein Regiedebüt ist.
Spielfilmdebüt, würde ich dann sagen.
Ja, okay.
Weil
ja.
Ich finde, der hier ist zum Beispiel besser als viele berüchtigte, berühmte Spielfilmdebüts. Ich finde den hier besser als Reservoir Dogs. Ich finde den hier besser als Bottle Rocket.
Ja, Bottle Rocket ist halt auch noch nicht ganz, Wes Anderson ist noch nicht ganz aufgeblüht, mehr oder weniger, ne? Aber das ist ja krass,
ja,
zur Auswahl. Ich meine, du hast Get Out.
Get Out.
Citizen Kane.
Habe ich ja schon gedacht.
Oh, ist Citizen Kane das Spielfilmdebüt gewesen?
Ja.
Ja, okay, Citizen Kane, gut. Dann ist die Frage zu
Ende. John Wick von den Leuten, die waren noch erst Stuntman, glaube ich. Hm.
Einer von beiden, ja. Nee, ich meine das auch nicht despektierlich anderen Filmen gegenüber. Ich finde halt einfach wahnsinnig gut, wie gut okay, dieser
klar,
Film
auf jeden
ist.
Fall, ja.
Ja. So gut, dass Leute gesagt haben, also vor allem Kritiker, eigentlich wäre das ein Film und ein Schauspieler, die einen Oscar gewinnen sollten. Darüber wolltet ihr sprechen, ne?
Ich wollte darüber sprechen, wie doof ich mittlerweile Oscars finde.
Warum?
Ich glaube, viel an Oscars ist darin verankert, dass es Leuten wichtig ist, was Oscars sind. Also beziehungsweise welcher Film Oscar bekommt.
Ja.
Und Leute nicht blicken, dass das kein objektiver Messwert ist.
Wieso?
Also, sondern, dass da einfach irgendwelche alten Leute in irgendeiner Jury sitzen und Leute langsam irgendwann herausgefunden haben, was kann ich machen, damit dieser Film einen Oscar gewinnt und es darum auch ein ganzes Genre gibt, der das Oscar-Bait heißt.
Was meistens anders ist als dieser Film.
Ja, und ich glaube, deswegen ist das auch sehr so Anti-Oscar-Bait, weil der Film halt mit einer furzenden Leiche anfängt. Ich glaube, die ganzen alten Leute in der Oscar-Jury sitzen dann da und denken sich, okay, diesen Film gucke ich nicht zu Ende.
Dankeschön, wer auch immer das war. Ich wollte eigentlich gerade noch einen Witz machen. Wieso, die Oscars sind doch super. Also Joker ist doch ein super Film. Green Book, habe ich gehört, soll sehr gut sein. Bohemian Rhapsody und Green Book beide noch nicht gesehen, weil die so berüchtigt sind als Oscar-Bait, dass ich die eigentlich wahrscheinlich, die hätte ich gucken müssen, bevor sie einen Oscar gewonnen haben, um die überhaupt irgendwie genießen zu können.
Epi, wo bist du? Vielleicht solltet ihr kurz erklären, was ein Oscar-Bait ist.
Scheiße, ja, stimmt.
Epi hat diese Folge noch nichts gefragt. Das ist auch ungewöhnlich.
Was ist eigentlich ein Oscar-Bait?
Leon, willst du?
Wer also ist eigentlich Oscar-Bait?
Ein Oscar-Bait-Film ist ein Film, der kommt zu einer sehr bestimmten Jahreszeit raus. Irgendwie ein paar Monate vor den Oscars. Beziehungsweise kurz bevor die Entscheidung dafür getroffen wird, damit er möglichst frisch in den Köpfen der Jury ist. Der ist sehr dialogbasiert meistens. Und der ist oft sehr so, es gibt irgendein politisches Problem, aber das wird nur ganz, ganz leicht behandelt.
Ja, meistens Historiendramen oder Sachen, wo es ums Filmedrehen geht, die die nicht so tiefgehend sind, die dir aber ein gutes Gefühl geben, wenn du dein Leben lang schon in der Filmindustrie gearbeitet hast und jetzt über einen Oscar abstimmen musst. Und die wichtig wirken, würde ich glaube ich sagen, gehört noch dazu. Ne? Also es ist irgendwie über ein historisches Ereignis, über was Wichtiges.
Okay. Wieder was gelernt, ne?
Ich habe hier die Oscars 2017 für die Swiss Army Man nominiert hätte werden sollen. Soll ich euch mal die Nominierten vorlesen und ihr sagt, wer rausgeschmissen werden müsste für Swiss Army Man und ob Swiss Army Man nicht gewonnen hätte?
Oh ja, nicht, das ist wahrscheinlich so ein Jahr, wo ich die sogar alle kennen könnte.
Ich mache mal nicht alle Kategorien, aber ich mache mal so die, wo Swiss Army Man gut passen könnte. Ihr könnt ja dann noch Kategoriewünsche nennen, wenn es nicht ist. Bester Film. Soll ich erst die Nominierten vorlesen und dann sagen, wer gewonnen hat? Manchester by the Sea, Lion, La La Land, Hidden Figures, Hell or High Water, Hacksaw Ridge, Fences, Arrival und Moonlight.
Hacksaw Ridge kann raus. Ich hasse Hacksaw Ridge.
Das ist so ein beschissener Film.
Ich hasse den Film so sehr. Dass sie den überhaupt erlaubt haben. Egal. Ich gehe da jetzt nicht rein. Das ist mir zu
christliche,
viel.
Christen-Nationalisten-Propaganda.
Okay, ja.
So furchtbar. Seitdem kann ich mir Andrew Garfield doch nicht mehr angucken.
Das ist die richtige Antwort gewesen, auf jeden Fall. Oder eine davon. Ich finde aber in diesem Jahr schwierig, weil Moonlight hat ja gewonnen. Und ich finde es schwierig zu sagen, Swiss Army Man hätte gewinnen sollen, weil einerseits ist Moonlight ein richtig guter Film und andererseits ist natürlich auch ein historischer Film, weil es so selten ist, dass ein so schwarzer Film überhaupt gewinnt. Von daher, also ich würde ihn für Hacksaw Ridge auf jeden Fall reinnehmen. Ob man ihn gewinnen lassen sollte, finde ich schwieriger. Wie seht ihr das?
Ist mir scheißegal, Hauptsache ich sitze.
Okay.
Nee, gut. Nein, also ich finde, das sollte vielleicht nicht so was. Also Oscars sind sehr oft so selbstverliebt und die sind so oft so, schau mal, was wir alles schaffen und aber dann ist er trotzdem irgendwie, performt er trotzdem Eminem, der irgendwie
ja, du, die Oscars als Zeremonie
vor einem Jahr noch vor einem Jahr noch Tyler, the Creator, dafür gedisst hat, dass er schwul ist. So, das ist, weiß
echt, hat er
das
noch?
Das ist ein bisschen... Ja. Ich finde, ich habe Moonlight nicht gesehen.
Ach so, okay, das macht es natürlich schwierig.
Ich auch nicht.
Ja, oh Gott, wer hat Moonlight gesehen in dieser Runde? Okay, dass jetzt gerade Stillschweigen ist, ist schlimm. Bester Regisseur, naja, bester Regisseur.
Du hast auch nicht gesagt, dass du ihn gesehen hast. Also
ich habe den
nicht mal mit
gesehen, tatsächlich in der Sneak Preview.
Also aus Versehen.
Bogen zum Anfang. Ja. Ich hätte den aber sonst auch gesehen. Moonlight ist super. Okay, bester Regisseur. Nominiert sind Barry Jenkins für Moonlight, Kenneth Lonergan für Manchester by the Sea, Mel Gibson für Hacksaw Ridge, Denis Villeneuve für Arrival und Damien Chazelle für La La Land.
Oh, The Arrival auch.
Großartig. Arrival war so ein guter Film.
Es ist ein starkes Jahr. Ich glaube, ich weiß, was ihr rauskickt.
Ja, Hacksaw Ridge.
Ja.
Ist er immer noch drin?
Ja, yeah, der ist auch als Regie nominiert. Das war sehr seltsam, das Jahr. Ja, und gewonnen hat Damien Chazelle La La Land. Da hätte ich kein schlechtes Gewissen, den da an Swiss Army Man zu geben.
Ich fand Arrival, hätte den auch bekommen können.
Ja, ja. Das Problem ist, es ist ein wirklich starkes Jahr. Es lässt sich nicht so leicht sagen, Swiss Army Man hätte den gewinnen müssen.
Ja.
Weil es ein paar gute Gegenkandidaten gibt. Okay, ich habe noch drei Kategorien. Bester Schauspieler. Nominiert sind Denzel Washington für Fences, Viggo Mortensen für Captain Fantastic, Ryan Gosling für La La Land, Andrew Garfield für Hacksaw Ridge und Casey Affleck für Manchester by the Sea. Gewonnen hat Casey Affleck für Manchester by the Sea.
Da hat er doch auch so richtig rumgeheult und dann irgendwas zu Denzel Washington gesagt und er war wirklich so, was passiert hier?
Bei der Zeremonie oder in Manchester
by the Sea? Bei der Zeremonie.
Okay.
Boah, ich glaube, ich hatte da schon das Interesse an Oscars verloren. Ich kann nichts dazu sagen. Also, ich bin da so ein bisschen raus.
Ich würde Viggo Mortensen.
In der Schule haben das Leute so geguckt. So
ja, Nacht. Ich zum Beispiel.
Kim und ich haben damals Oscars live gesehen. Die Oscars haben wir zusammen live gesehen, oder?
Wir haben sogar noch, ich habe sogar noch das DIN A3-Blatt, wo wir alle Tipps abgegeben haben.
Ich würde Viggo Mortensen rauskicken. Weil Captain Fantastic hat mich schon, sah vom Trailer schon so nach Oscar Bait aus. Den wollte ich nicht gucken. Und Manchester, ich finde Casey Affleck hat aber, also ist wirklich gut in Manchester by the Sea, aber.
Aber wen würdet ihr denn auch nominieren? Würdet ihr dann stattdessen Daniel Radcliffe nominieren oder Paul Dano nominieren?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe auch noch gleich Best Supporting Actor. Ich würde Paul Dano nominieren. Und wobei, wenn ich Paul Dano nominieren würde, würde ich sagen, Casey Affleck sollte weiter gewinnen. Wenn ich Daniel Radcliffe nominieren würde, würde ich sagen, Daniel Radcliffe müsste in dieser Kategorie gewinnen.
Ich finde, Denzel Washington hätte den gewinnen sollen.
Hast du Fences gesehen?
Ja, ich fand den sehr, sehr gut.
Hätte so richtig gut sein, ja.
War das der in Schwarz-Weiß?
Das war der, der quasi so wirkte wie ein Theaterstück die ganze Zeit.
Das war ja auch
mit Viola, mit Viola Davis. Ja,
das stimmt, cool.
Ich kann ja nochmal Best Supporting Actor vorlesen, dann könnt ihr sagen, wer wo.
Ich glaube, wenn ich den Podcast nochmal selber höre, skippe ich diese Stelle mit den Oscars.
Hallo?
Nur was ich aber tatsächlich, ich weiß nicht, ob wir das schon mal gesagt haben, aber ich finde es so genial, sich das umzuinterpretieren. Ich weiß nicht genau, woher der Gedanke kommt, aber statt Best Movie sich halt immer zu denken, Most Movie statt Best Actor, Most Actor, beste Regie, meiste Regie, das finde ich sehr, 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 sehr zutreffend. Und damit halte ich mich jetzt erstmal zurück.
Passt auch. Es sind auch nur noch zwei Kategorien. Also Best Supporting Actor, Michael Shannon für Nocturnal Animals, Dev Patel für Lion, Lucas Hedges für Manchester by the Sea, Jeff Bridges für Hell or High Water und gewonnen hat Mahershala Ali für Moonlight, den ihr alle nicht gesehen habt, wo er aber richtig gut ist und es ist ein historischer Oscar. deswegen würde ich Daniel Radcliffe in Best Actor packen, weil dann würde man den Oscar nicht anpacken. Und Paul Dano würde ich hier nominieren statt Jeff Bridges.
Spielen wir gerade Fantasy-Football?
Ja. Ich hätte sonst nur noch Best Original Song, wenn euch das nicht zu weit geht.
Best Original Song hat doch bestimmt La La Land gewonnen,
ja,
oder?
Natürlich. La La Land ist mit 2 nominiert. Und Can't Stop the Feeling aus dem Film Trolls ist Oscar nominiert.
Geht aber auch ins Ohr, verdammt nochmal.
Und der letzte nominierte Song ist How Far I Go aus Moana.
Der war gut.
Ja, der ist wirklich gut. Er hat aber nicht gewonnen. Gewonnen hat La La Land, City of Stars. Okay, das waren, glaube ich, die Oscars.
Puh, war das spannend.
Das ist total schade, als du damit angefangen hast. Ich habe jetzt wirklich auch gedacht, es wäre so ein typisches Jahr. Wieso haben die gewonnen? Der hätte nominiert. Aber nee, es ist einfach ein richtig gutes Jahr.
Das ist das Problem.
Ich bin jetzt irgendwie nicht schlauer daraus geworden.
Es hätten entweder die danach oder davor sein müssen. Warte mal, sind die danach die so also die bescheuertsten war ja die 13 Nominierungen für Joker. das Jahr danach Leon, ist auch nicht so kacke.
I'm the Joker, baby.
Warte mal, das Jahr danach ist auch nicht so kacke. Wann ist denn, es gab doch so viele Kack-Oscar-Jahre in den Jahren davor.
Hat das Joker-Jahr, war doch auch das mit Parasite, oder?
Ja.
Ich weiß noch, dass ich da war irgendeine, ich glaube, das war eine Red Letter Media Review. Und da haben die immer so einen Typen reingeschnitten, so einen Comic-Book-Nerd, der sich die ganze Zeit über Parasite beschwert hat. Und gesagt hat, dass der Film nichts bedeutet, dass der ganz furchtbar ist und dass Joker den unbedingt hätte gewinnen sollen. Ja. Das fand ich so passend und das hat für mich einfach so, das hat für mich einfach noch so den letzten Nagel in den Sarg gehämmert, der die Oscars sind. Also, so, weil es ist ja so, es kann doch Leuten eigentlich egal sein, was Hollywood da für einen Circle Jerk macht die ganze Zeit. Ich
meine, seid ihr jetzt eigentlich fertig mit der längsten Episode, die es nicht in den Podcast geschafft hat?
Die längste Episode ist ja immer noch Harry Potter 4 und die ist auch zu lang gewesen. Ich gucke gerade, die 2000er Oscars sind gar nicht so schlecht. Also das Jahr davor hat zum Beispiel Iñárritu als beste Regie für Revenant gewonnen, aber trotzdem ist das gar nicht so ein schlechtes Jahr. Aber es gibt so ein paar richtig schlechte Jahre in den 2000ern, weswegen man die Oscars so kacke findet. Genau, 2000, was ist es? Die 87. 2015, Birdman hat gewonnen. Einer der schlechtesten Filme des Jahrzehnts.
Fand Birdman ganz okay.
Birdman ist so kacke.
Und er hat auch beste Regie gewonnen.
Was Schönem, wie diesen Film zu den Oscars gekommen. Ach, warte mal, ich habe ja nachgefragt. Ich hätte einfach nicht nachfragen sollen.
Haben wir denn noch was zum Film? Gibt es noch irgendwas, was wir ergänzen sollen, müssten, tun?
Ich glaube, ich hätte drei ganz, ganz kleine Sachen noch. Ich finde es einfach immer wieder Wahnsinn, dass es für 99% des Films einfach zwei Schauspieler sind und das war's. Dass die Kreativität der Regisseure und des Drehbuchs ausreicht, um einen Film mit zwei Schauspielern so unglaublich interessant zu machen und so mitreißend zu gestalten und auch so tiefgründig zu sein. Ich finde, man verfällt häufig in so falsche Denkmuster, dass man denkt, um einen guten Film zu machen, brauchen wir irgendwie krasse Sets oder man braucht krasse Effekte oder okay, hat der Film oder man braucht viele Schauspieler, einen Ensemble-Cast oder was auch immer und so der Film zeigt, nein, du kannst einfach mit einer relativ kleinen Crew für wenig Budget, mit einer guten Idee und zwei Schauspielern und einer Leidenschaft für selbstgemachte Effekte einen unfassbaren Film machen. Das finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Dazu passt auch einfach dieser ganze DIY-Charakter, die ganzen Sachen, die aus Müll, aus Gegenständen gebastelt werden, der selbstgebastelte Bus und so, finde ich auch wunderschön. Habe ich auch noch nicht gesagt. Das wären zwei der drei Sachen. Und das letzte ist, es gibt diesen Satz, behandle dich selber so, als ob du für die Hilfe... jetzt habe ich ein bisschen durcheinander gebracht. Effi, du schneidest ja, ne? Du kriegst das bestimmt hin. Behandle dich wie jemanden, für dessen Hilfe du verantwortlich bist. So, und ich finde...
Nur wenn du nett bist zu mir.
Dankeschön. Und ich finde, das
da musst du
halt hier, so halt hier schön manifestiert in Manny, weil Hank eindeutig Hilfe braucht. Und wenn Manny eine Manifestation seiner selbst ist, eben es schafft, sich diese Hilfe für sich selbst aus dem Hut zu zaubern. Und das finde ich sehr schön. Das ist euch nicht ganz gefallen, der Satz ist tatsächlich von Jordan Peterson, aber den Satz an sich finde ich schön.
Oh Gott, um
Gottes Willen.
Eiko, du hast jetzt aber wirklich zum da Ende da jetzt einen Tiefschlag eingebaut.
Tut mir leid, aber der Satz ist gut.
Das ist wie in so einem Zeitreisefilm, wo du eine tolle Frau triffst und das ist dann deine Mutter.
Das ist, als würdest du sagen...
Und du hast Sex mit deiner Mutter. So ist das gerade, was du uns angetan hast.
Damit will ich doch euch nicht antun.
Willst du uns noch sagen, dass wir unser Zimmer aufbauen sollen?
Aber das fand ich sehr passend und ich habe hab darüber nachgedacht, ob ich das sage oder nicht, aber bevor ihr mir alle zustimmt und dann im Endeffekt rausfindet, dass der von ihm kommt, ich habe das durch Zufall gelesen, dann ich wollte euch das ersparen. Eiko. Ich wollte nur nett zu euch sein. Ich glaube, wir müssen nicht weiter drüber reden. Das kann Appy einfach rausschreiben.
Nur weil ich das jetzt schneide, müsst ihr nicht um jeden Willen das immer komplizierter machen.
Das ist drin. Haben wir noch was zu Swiss Army Man? Weil ich glaube, wir haben eigentlich alles Plotwichtige.
Dann können wir ja jetzt zu was anderem übergehen. Der Plot haben wir durch.
Nee, ich auch alles an Interpretation. Und also ich finde nur noch irgendwie ganz nett, am Ende gucken sich ja acht Leute die furzende Leiche an mit unterschiedlichen Reaktionen. So wie das Publikum sich diesen Film anguckt. Das sind alle Reaktionen der letzten Szene.
Sorry, Epp, ich bin gegen das Mikrofon gekommen, aber ich habe es hier schon markiert. Ich schneide es raus.
Da das in dieser Folge noch, glaube ich, nicht so klar geworden ist, würdet ihr diesen Film empfehlen?
Oh, oh.
Ja.
Oh, oh. Das war das beste Timing bisher.
Effi, das lässt du drin.
Wer war das?
Du kannst es ja nachher bei den Spuren nachschauen, wer es war.
Waren wir es nicht alle? Du kannst dann nachher so ein Bild posten bei Instagram mit einer markierten Audiospur. Das ist der Furz. Das war.
Ah, als Werbung für die Folge.
Mein Internet war gerade weg. Ich glaube, ich habe was Witziges verpasst.
Dann hast du verpasst, dass Leon gefurzt hat.
Das kann man nicht nacherzählen.
Im Film sind übrigens fast keine echten Fürze. Nur ein Furz ist echt. Alles andere sind Effekte.
Ich dachte, das wäre alles echt. Ich dachte, das wären echte Effekte.
Nee, von den Soundeffekten ist nur ein echter aufgenommener Furz, der Rest.
Was machen die jetzt eigentlich, die Daniels? Wisst ihr da mehr? Ich habe nicht mehr nachgeschaut.
Also The Death of Dick Long ist rausgekommen, 2019. Das war aber nur Daniel Scheinert. Und die beiden arbeiten gerade an einem, es ist nicht viel drüber bekannt, aber es ist ein Science-Fiction-Film mit Michelle Yeoh und Jamie Lee Curtis. Und es ist beschrieben als ein interdimensionaler Actionfilm. Mhm. Und der soll wahrscheinlich irgendwann nach der Pandemie rauskommen. A24 bringt den wieder raus, wie bei Swiss Army Man. Mehr ist nicht bekannt. Als ich das gelesen habe, ist das so mein most expected upcoming movie geworden.
A24 Pictures ist das einzig gute Filmstudio.
Das ist ja jetzt nicht wirklich hot-takig.
Das ist Hennys Rache.
Alle mögen A24.
Also ich habe noch keinen A24-Picture-Film gesehen, den ich nicht gemocht habe.
Ich habe Midsommar gesehen.
Was?
Entschuldigung, ich war schon mal in Schweden und dieser Horrorfilm über Schweden, der die ganze Zeit so tut, als wäre Schweden unheimlich. Ich habe halt die ganze Zeit gedacht, ja, das sieht ziemlich nett aus. Ich wäre gerne mal wieder in Schweden.
So wie fahren in Urlaub.
Nee, also normalerweise nicht. Aber jetzt bin ich wirklich über die Filmmeinung. Vor allem, weil du so prätentiös bist immer. Und dann sowas? Und dann magst du nicht Midsommar?
Nein, ich finde den so mittel. So Mittelsommer. Okay, ich habe, glaube ich, gerade meine Beziehung mit Leon.
Und ich wollte gerade fragen, Kim, Leon, wie hat es euch gefallen bei uns im Podcast?
Ich wollte gerade fragen, ob ich bei eurem Podcast jetzt einsteigen kann. Ich habe jetzt ja bei den Cliffhangers aufgehört.
Ja, also wir können ja mal so einen Austausch machen. Ihr kriegt Leon und ich krieg dann Appy. Das fällt sowieso niemandem auf.
Sehr gut. Ich glaube, die hatten viel zu oft mich schon dabei.
Das ist jetzt das dritte Mal, ne?
Wann kommst du denn wieder, Leon?
Habt ihr schon über BoJack geredet?
Nee. Wir wissen auch noch nicht, wie wir den machen. Wir werden ja dieses Jahr durchkommen. Wir haben nicht mehr so viel, tatsächlich.
Für BoJack oder Ganz Akimbo mache ich gerne nochmal. Also für BoJack kann ich gerne ein kurzes Cameo machen, für Ganz Akimbo kann ich auch gerne dabei sein. Bist du
ganz dabei?
Ja. Kim, irgendwelche Wünsche? Hier meldet man sich ja on-air immer an und dann vergisst man das. Und,
ich sag jetzt lieber nichts, wo nachher drauf Bezug genommen werden könnte, was ich dann nicht mehr weiß.
Sehr gut. Ich werde das auch wieder komplett vergessen.
Okay, Leute, Abschlussurteil. Würdet ihr diesen Film weiterempfehlen? Ja oder nein?
Na klar, hundertprozentig, von ganzem Herzen. Vielleicht, es gibt bestimmte Leute, ich glaube, da wäre ich mir ziemlich sicher, die würden den auch ausmachen sofort nach ein paar Minuten, ein paar Sekunden eventuell. Den könnte ich das ersparen, aber ansonsten von ganzem Herzen vollkommene Empfehlung, größte Empfehlung.
Ich würde und habe diesen Film weiterempfehlen. Jetzt ergibt der Satz keinen Sinn, ne? Ich habe und würde diesen Film weitererzählen. So ist es schöner. Ich würde und habe diesen Film weiterempfehlen. Das ist das Wort. So.
Sag's nochmal ganz normal.
Sei ganz normal.
Und nochmal eine Oktave tiefer.
Und höher.
Ich würde und habe diesen Film weiterempfohlen. ich finde den Film gut und möchte auch, dass den andere Leute sehen. Allerdings bin ich wäre ich da für alle Reaktionen, die darauf kommen, offen. Und wenn jemand sagt, ich finde diesen Film schrecklich und warum hast du mir das gesagt, finde ich auch, ist das eine nachvollziehbare Reaktion und ich wäre nicht sauer auf die Person. Ah,
ja, sehr diplomatisch.
Das sollte man ja sowieso immer beherzigen.
Kontakt abbrechen.
So wie wenn jemand Midsommar nicht mag.
Ich finde... Dann könnt ihr mal in Ruhe drüber reden. Es gibt so ein altes Interview von Daniel Radcliffe, wo er sagt, er macht diese ganzen Indie-Filme, weil er nicht mit Scorsese und Spielberg zusammenarbeiten will, sondern weil er mit dem nächsten Scorsese und nächsten Spielberg zusammenarbeiten will. Ich finde, hier funktioniert das endlich und ich hoffe, die Daniels machen noch ganz viele Filme und ich liebe diesen Film und ich würde dem jeden Menschen ans Herz legen und Menschen, die ihn nicht mögen, ich würde davon Kim abweichen, sollten meiner Meinung nach eingesperrt werden. Haftstrafen von mindestens 2 Jahren. Nicht auf Bewährung. Wir haben 2 noch nicht gehört, glaube ich. Ich weiß nicht,
wie du sie hier immer durcheinander bringst.
Ja. Appy? Haben wir Appy noch nicht gehört?
Ich schließe mich an.
Ja. Ich sehe das auch so wie Kim. Ich finde, Kim hatte da sehr viel recht.
Ja.
Sehr viel
vor allem. Ich schließe mich allen an.
Okay, ich glaube, wir sind uns einig. Dann Kim, ihr habt doch noch, und Leon, ihr habt doch noch was zu zu promoten.
Hm. Wir haben so einen Podcast. Also,
das ist geil. Da höre ich direkt rein. Da kriege ich richtig Lust.
Kennt ihr noch, was so sagt?
Also, wenn ihr genug Zeit habt, um hier 3 Stunden.
Ja, ihr habt sowieso, komm, ihr habt sowieso nichts vor, ihr könnt auch noch einen Podcast gucken. Hören. Und zwar über eine eurer Lieblingskinderserien, Avatar, der Herr der Elemente. Nicht der blaue Avatar von James Cameron, nicht der schreckliche Avatar von M. Night Shyamalan, sondern der gute Avatar, Avatar, Herr der Elemente. Wir bringen jede Woche Donnerstag eine Folge raus und wir reden viel zu lange über 20 Minuten Folgen einer Kinderserie. Macht sehr viel Spaß.
Was ich gehört habe, macht wirklich sehr viel Spaß. Vielleicht sollten wir auch mal, ihr habt das jetzt ja gerade ganz professionell gemacht, ihr habt gesagt, wann eure Folgen rauskommen. Es ist die 25. Folge Red Cliffhangers. Vielleicht könnten wir jetzt mal offiziell unser Release-Schedule mal anteasern. Jeden ersten Montag im Monat, falls sich irgendjemand seit 2 Jahren wundert, wann endlich die neuen Folgen kommen, weil wir das nie so beworben haben.
Absurd. Ich bin jemand, der sich seit 2 Jahren wundert, wann die nächsten Folgen
kommen. Ja, das ist tatsächlich mal gut, weil wir das so scheiße gemacht haben.
Das ist das absurdeste Release-Schedule, was ich kenne. Ich kenne Podcasts, die sind alle 2 Wochen. Ich kenne manche Sachen, die sind so jede Woche. Aber auch anstatt zu sagen, am 1. des Monats. Das macht mich aggressiv.
Okay, das war's mit den zukünftigen Auftritten von Leon im Podcast und im Folge-Podcast.
Ja, und der Montag liegt uns am Herzen. Wir wollen Leute durch den Montag durchbringen. Und deswegen auch die möglichst langen Folgen, damit man möglichst lange was davon hat. Aber mir ist auch bei euch aufgefallen, ihr habt total diszipliniert angefangen. Ihr hattet, glaube ich, am Anfang immer so 20, 30-minütige Folgen bei eurem Podcast und dann ist es irgendwann auch ausgeartet. Ja. Ne?
Ja, ich war aber auch der Einzige bei uns, der wollte, dass wir es ein bisschen kurz halten und wir haben dann auch Feedback bekommen, von wegen gar kein Problem, ne, wenn meine Autofahrt länger ist, dann ist das auch gar nicht schlimm oder so. Und dann haben wir gesagt, komm, egal. Wir machen einfach so lange, bis wir keine Lust mehr haben.
Wir sind auch disziplinierter geworden. Wir hatten die letzten Folgen alle unter 2 Stunden. das war uns wichtig. Wo kann man uns finden? Auf CEO-Papagei, als CEO-Papagei auf Twitter und Facebook und YouTube. Auf YouTube gibt es ein neues Video. Richtig, Eiko?
Richtig. Welches meinst du?
Danke, Alko.
Das Musikvideo. Das
ist du meinst super. Sicherlich das Interview, das wir mit Daniel Radcliffe geführt haben.
Oh ja. Ach ja. Also ja, das ist jetzt natürlich schon, ja, das ist jetzt schon ein paar Tage raus. Also wir nehmen ja heute so auf um 1. April 2021.
Genau. Bis dahin wir haben es tatsächlich geschafft. Also jetzt ohne Scheiß. Wir haben ein Interview mit Daniel Radcliffe führen können. Das ist ein bisschen
krass ist es schon, ja. Deswegen geht auf YouTube.
Ich fand es auch total. Fand's auch total gut.
Geil. Ja. Und direkt das Interview anschauen. Es war sehr spannend, was er jetzt in unserem Podcast gesagt hat, wie er unsere Titelmelodie fand. Einfach alles, also wir waren sehr angetan. Ja.
Und ich find's immer noch irre, also es ist so ein bisschen Träume, die wahr werden, wenn man halt wirklich so einen Podcast macht, dass dann die Person das auch bemerkt.
Ja.
Aber
man sagt ja, trifft deine Idole nicht, aber in dem Fall, es war schon.
Er war so nett. Okay, ansonsten kann man uns als CFHPRGI4 real auf Instagram finden. Und damit würde ich sagen, hören wir auf. Und wie immer, schämt euch nicht für eure Fürze. Bleibt magisch. Was habe ich sonst immer noch gesagt an furchtbaren Entsetzen?
Versteckt nicht eure wahren Gefühle.
Entsetzen.
Steht zu euren
Wenn
Gefühlen.
Wenn euer Penis nach Norden zeigt. Geht. Ja. Nehmt es einfach an. Seid
und mit diesen Worten bis
nächste Woche. Oder eure Vagina.
Red Cliffhangers. Wir gucken alle Daniel Radcliffe Filme. Red Cliffhangers. Red Cliffhangers.